Hause Club, wie ich diese im Moment bin. Geschichte werde ich schreiben und verheben dann unendlich. Titel und Kapitel und es wie selbstverständlich. Alles, was man will, ist
willkommen, liebe Fans. Zurück zu einer neuen Folge vom FCB Podcast 1893, präsentiert von Feldschlössli. Schön, sind ihr wieder mit dabei. Ich sage nur, heute wird's gross. Wir haben einen von den grössten ehemaligen FCB-Spielern aller Zeiten bei uns. Neben mir, eurem Host Maxi Wagner, begrüße ich heute sehr gerne meinen Co-Host, den Remo Meister.
Hallo zusammen.
Und dann wollen wir unseren heutigen Gast auch gar nicht mehr länger warten lassen. Ich weiss eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll oder aufhören bei dieser Vorstellung. Das bräuchte sie auch gar nicht. Wir reden über einen Champions-League-Sieger, zweifach Europa-League-Sieger, WM-Finalist, FC Barcelona und natürlich auch FC Basel-Legende. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Ivan Rakitic.
Ciao zusammen.
Danke, dass du dir heute Zeit nimmst und ich lehne auf deine Karriere und selbstverständlich auch auf deine Zeit beim FCB mit uns möchtest du zurückschauen.
Nein, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und die, die auf YouTube mit dabei sind, die sehen vielleicht schon, wir sind nicht bei uns im Studio, im Joggeli. Wir besuchen den Ivan in Nyon bei der UEFA. Vielleicht möchtest du doch gar mal schnell erzählen, wieso sind wir da? Was machst du da genau?
Also ich bin am Studieren, wieder zurück in die Schule. Ich mache MIP mit der UEFA, das ist Sports Management halt für Ex-Fußballer. Sehr interessant und mich einfach langsam für die nächsten Schritte vorbereiten.
Eben, die nächste Schritt nach der Karriere ist eigentlich das Amt als technischer Direktor jetzt bei Hajduk Split, oder?
Ja, das ist jetzt mal der erste Schritt. ist auch ein bisschen zufällig gekommen, weil ich habe jetzt mit der Familie entschieden, dass wir in Kroatien bleiben. Und ja, da hat mich der Präsident angerufen. Der Verein wird jetzt im Moment ein bisschen umstrukturiert. Und ich habe wirklich in dem Jahr, wo ich in Split war, wirklich sehr viel Liebe bekommen, aber auch wollen zurückgehen. Und dann einfach wollen versuchen, mit meiner Erfahrung und mit meinen Kontakten, versuchen, dem unglaublichen Verein zu helfen.
Was bedeutet technischer Direktor eigentlich genau? Heutzutage gibt es ja so viele Bezeichnungen im Management vom Fußball. Jeder Verein wird auch verschiedene Positionen ein bisschen anders betiteln. Wie füllst du deine Rolle genau aus?
Ja, erstens wollte ich gar nicht offiziell eine Rolle. Ich wollte mehr oder weniger ein Volunteer sein. Ich wollte einfach am Verein helfen in dem Sinn. Dann hat der Präsident ein bisschen insistiert. Dann haben wir abgemacht, okay, dann ist das der technische Direktor. ja, sozusagen, ich bin die rechte Hand von unserem Sportdirektor. Der ist Goran Vucevic, auch Ex-Barca-Spieler. Ex-Sportdirektor von Al-Nassr. Sozusagen hat Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr gebracht. ist auch nicht so schlecht. Und ja, über ihn ist der Kontakt gekommen. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, weil ja, ich darf von einem unglaublichen Riesensportdirektor darf ich lernen. Ich darf da reinschauen. Zudem habe ich Freiheiten. Ich darf mich ein bisschen zwischen dem Büro und zwischen der Kabine bewegen. Also ich bin so wie ein bisschen die Verbindung vom Sportdirektor und dem Trainer und dem Spieler. Dazu bin ich noch die letzte Saison in der Kabine gewesen. So, das heisst, blöd gesagt, alle Probleme oder Fragen, die die Spieler haben, kommen sie direkt zu mir. Weil die Verbindung dann ist recht vielmal so, wenn der Spieler direkt zum Sportdirektor geht, ist das gerade ein bisschen halt vielmal ein Problem. Oder wenn der Trainer geht, ist das gerade ein bisschen direkter Austausch und ist ein bisschen schwer. So bin ich ein bisschen dazwischen, kann trotzdem noch von der Kabine genießen, aber dann auch oben drin schauen und vor allem halt sehr viel von meinem Sportdirektor und auch von meinem Präsidenten lernen.
Wie erlebst du den Übergang als vom Profifußballer quasi eben ein Stück weit ins Büro? Zum Glück noch in einer Situation, wo du gleich beides noch ein bisschen hast, aber logisch, du bist nicht mehr Spieler jetzt. Wie hast du den ganzen Rücktrittsprozess und den Übertritt sozusagen in die noch Profifußballerkarriere erlebt bis jetzt?
Ja, eigentlich war es nicht planiert gewesen. Also ich hatte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Meine Idee war immer, so lange wie möglich zu spielen. Und ich habe einfach wie letzte Saison, wie das so ein zum Ende gegangen ist, habe ich einfach mal gespürt, dass es sehr wahrscheinlich einfach ja, genug ist. Ich hätte sicher physisch noch können weitermachen. Ich kann sogar alle Mitspieler drum beten, aber es kommt einfach irgendwann einmal der Moment, wo für mich einfach klar war, dass ja, die Prioritäten vielleicht mal wechseln. Ja. Weil jetzt wird langsam meine Hauptpriorität ist jetzt meine Frau, meine Kinder, meine Familie. Und dann einfach langsam ja, müssen verstehen. Das ist ein bisschen ein Müssen, dass vielleicht einfach mal genug ist. Und nicht, wie ich vielleicht wie ein Egoist muss denken, dass ich sage, ich kann noch weiterspielen, ich habe noch einen Vertrag. Und dann haben wir einfach entschieden, dass es fertig ist. Und ich muss auch wirklich zugeben, wo dann der erste Tag gekommen ist, dass ich ins Büro haben musste, habe ich meine Frau gefragt, wie muss ich mich anziehen?
Soll ich anziehen? Klassisch.
Ich würde gerne kurze Hosen, Schläppli. Es war ein schönes Wetter in Split immer im Juli. Und ja, ist halt schon ein bisschen anders. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin vielleicht auch ein bisschen überrascht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mich zurückzieht in dem Sinn. Ich schaue ziemlich viel mal ins Training rein. Dann kommt auch mal ein Ball raus, wo ich gerne auch wieder zurückspiele. Aber ich bin glücklich, ich bin am Geniessen, ich bin happy, ich kann in einer neuen Rolle am Verein helfen. Ich habe auch Zeit für meine Familie, ich kann jetzt meine Kinder in die Schule bringen. Wenn sie eine Vorstellung haben, kann ich gerne dann hingehen. Meine ältere Tochter spielt Tennis, ich gehe schwimmen, ich habe Zeit für meine Kinder. Ich spiele auch selber gerne Tennis und Paddel, sodass ich auch ein bisschen mitmachen mit den Kindern. Und das ist schlussendlich für mich am schönsten.
Was hat euch bewogen, jetzt in Kroatien zu bleiben, zumindest für den Moment, nachdem du doch eigentlich eine Zeit lang immer gesagt hast, euer Zuhause ist Sevilla?
Hat mir das aber gesagt, vor 2-3 Jahren hat ihm gesagt, ist unmöglich, ganz einfach. Aber eben, ab und zu kommt es so. Ich muss ganz ehrlich sein, wo wir dann privat entschieden haben, dass wir nicht mehr in Arabien bleiben, ist die Möglichkeit gekommen mit Hajduk, wo ich ehrlich gesagt eigentlich nie gesehen habe. Nicht wegen Hajduk, mehr einfach wegen der privaten Situation hin und her. Und ja, schlussendlich kommt es so, dass ich auf Split gegangen und ich und meine Familie haben es einfach super. Und ich habe das erste, was ich meiner Frau gesagt habe, dass ich durch meine ganze Karriere immer entschieden habe, wo wir hingehen, was wir machen, hin und her, dass sie soll entscheiden mit dem Kind, wo wir hingehen, zurück nach Sevilla, bleiben in Split oder sogar etwas Neues sehen. Und dann haben sie gerade gesagt, nein, wir bleiben in Split. Überhaupt keine anderen Gedanken gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn wir das entscheiden als Familie, dann schaue ich, was ich vielleicht kann beruflich machen kann, oder halt im Fußball. Und dann ist eben die Entscheidung gekommen mit Hajduk, mit dem neuen Beruf, mit dem neuen Job und auch mit der UEFA. Und dann haben wir das alles ein bisschen zusammen kombiniert.
Und jetzt aus Bürosicht, mit dem Saisonstart in Kroatien, bist du zufrieden?
Ist schon ein bisschen komisch, jetzt das alles ein bisschen von einer anderen Position zu kommentieren.
Vorher hat man das Spiel und zugelost, was die gesagt haben oben oder im Büro. Und jetzt
darf ich auch mal, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, mal 3 hauen auf den Spieler.
Schweizerdeutsch verstehen Sie nicht, glaube
ich. Im Fußball versteht man leider alles. Aber nein, es ist schon interessant. Also, ich glaube vor allem, ich liebe Fußball. Ich rede gerne über Fußball. Und man ist dann, wenn es um Fußball geht, ist man nie langweilig. Es ist halt schon so, man muss ein bisschen aufpassen, was du sagst, wie du umgehst, hin und her. Wir haben vielleicht in der letzten Saison eine Gruppe von 5-6 Spielern gehabt, wo wir gerne sind, kaffeln nach dem Training hin und her. Und natürlich, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Oder? Jetzt sehe ich sie unten, dann sind sie am Lachen, Direktor, wie geht's dir?
Es ist noch schwierig, die Beziehung
jeder auf seinem Platz. Ja, ist nicht so einfach. Aber ich bin wirklich happy. Bis zu der Conference Quali ist alles gut gegangen im Moment. Wir sind leider nicht in die Conference gekommen. Aber mit der Meisterschaft jetzt sind wir im Moment erste punktlich mit Dynamo. Wir haben leider das Derby verloren, aber einen guten Match gemacht. Wir spielen mit sehr, sehr, sehr vielen jungen Spielern. Es ist interessant zu sehen, wie die können. Wie die kannst du weiterbringen, sodass alles sehr, sehr interessant ist. Ich bin zufrieden. Wir haben einen super Trainer. Man sieht den richtigen Fortschritt schon jetzt in den ersten Wochen und alles tipptopp.
Ich nehme auch den Saisonstart vom FCB. Hast du ein bisschen mitverfolgt? Bist du zufrieden, da, wie man in die Liga, Göb oder ins internationale Geschäft gestartet ist?
Natürlich hätten wir alle viel lieber die Champions League als Europa League. Das ist halt so. Ich glaube, wenn man darüber redet, wenn der Kind auf der Straße sieht, was willst du, was hast du lieber? Den oder den? Sagst du den da.
Das ist die Entscheidung einfach wahrscheinlich für
das
die
Das ist es so. Aber ich glaube, vielleicht, vor allem für eine Mannschaft wie der FCB, mit der Konstruktion, die er hat, mit sehr vielen jungen Spielern, ich glaube, es ist vielleicht einfacher, die Erfahrung zu sammeln in der Europa League, wo du vielleicht kannst auch sogar eine wichtige Rolle spielen kannst. Als dass du dann vielleicht in die Champions League kommst, bekommst du auf den Sack jeden Spieltag und dann ist das auch nicht
absolut.
Vielleicht vom finanziellen Hilfster, aber als Mannschaft, als Verein nicht so viel. Ich glaube, es bringt dich viel mehr weiter, wenn du vielleicht kannst in der Europa League in das Viertelfinale kommen, als du, wenn du sagst, ich habe die Spiele, die ich habe und dann bekommst du einen auf den Sack und sagst Ciao. Und ich glaube, das bringt auch keinen weiter, aber ich glaube, als Entwicklung, vor allem auch für den FCB, was ich super finde, vor allem, dass man die Mischung gefunden hat. Darum finde ich auch so wichtig, dass der Scheck zurückgekommen ist. Nebenbei, dass er die Nummer hat, das ist fast schon unglaublich.
Also die Zahl, das Scorerpunkt und so.
Das ist brutal. Ich glaube, ich habe vor kurzem noch gratuliert zum Geburtstag und da Kontakt kam mit ihm. Und das ist einfach, glaube ich, jetzt als FCB-Fan gesehen. Schon unglaublich, vor allem auch, dass er mit dieser Lust nochmal zurückkommt. Vor allem, wenn du auch siehst, wie viele junge Spieler von ihm dürfen lernen. Das ist ein Siegertyp. Und ich glaube, die Mentalität ist wirklich sehr, sehr gut. Weil wir sehen immer wieder, dass der Fußball immer wie jünger wird, auch wie schneller hin und her, was auch immer. Auch wenn der Scheck vielleicht nicht mehr so schnell ist, wie als er 18 war oder 20. Macht andere Sachen unglaublich gut. Und ich glaube, die Mischung ist sehr, sehr gut. Darum freut es mich, dass trotzdem der FCB mit dem System, das er hat, viele junge Spieler aufzubringen und auch zu entwickeln, trotzdem hat können verstehen und auch am Präsidenten gratulieren, am Dave, dass er das anbekommt und auch verstanden, dass der Scheck so wichtig ist und dass sie das zusammen angebracht haben. Und ich glaube, wie es läuft, können wir einfach nur allen gratulieren.
Du hast immer wieder betont, dass du FCB-Fan auch bist, eigentlich seit du nicht mehr zu Basel spielst. Wie verfolgst du den FCB? Verfolgst du ihn auch anders als andere ehemalige Clubs von dir? Natürlich, mit Sevilla hast du logischerweise auch eine sehr enge Beziehung im Jahr. Schalke, denke ich auch, oder? Du pflegst ja so Sachen schon, auch vom Typ her. Aber beim FCB, wie muss man sich das vorstellen? Also, schaust du regelmäßig ganze Match oder liest einfach ein bisschen alles oder folgst, was wichtig wäre, uns auf unseren Online-Kanälen?
Also, ich sehe, du likest schon meine Sachen auf Instagram. Das,
immer.
Das folgt mir. Das folgt mir.
Wir haben nebst dem Roger und noch ein paar anderen, haben wir in dem Fall noch mehr so wirklich sehr prominente Fans, was natürlich extrem lässig ist. Oder?
Also, für mich ist ganz klar, für mich hat der Ivan, der früher noch im alten Jockel in der Mutter zur Kurve war, und der Ivan heute jetzt fast 8 30, auch wenn ich ein paar Sachen gefunden habe, ist immer der gleich. Ich würde am liebsten nächstes Wochenende, auch wenn ich könnte kommen auf Basel, ich würde lieber in die Mutterkurve gehen, als vielleicht oben im VIP-Bereich sein. Das wird sich nie ändern.
Das ist
Und nein, ich glaube, schlussendlich ist es für mich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, ich habe natürlich etwas Spezielles gefunden in Sevilla, speziell und jetzt auch in Kroatien mit Hajduk. Vor allem dann durch meine ganze Karriere mit Schalke, mit Barca auf jeden Fall. Und dann auch wenn ich nur 5 Monate in Arabien war, habe ich unglaublich enge Beziehung noch zu den Leuten in Arabien, zu Al-Shabaab. Ich glaube, das ist einfach meine Art und Weise, wo ich bin, versuche ich 100% ich zu sein und alles von mir zu geben. Und der FCB ist ganz klar etwas Spezielles und ich tue das immer gerne allen nochmal erklären, weil viele, aber zum Beispiel in diesem Programm, habe ich nicht gewusst, dass ich bei Basel angefangen habe, dass ich auch für die Schweizer Nazi gespielt habe. Wo das alles angefangen hat für mich. Und das werde ich nie vergessen. Zum Beispiel die Verbindung, die ich zu der Gigi hatte, als junger 17-, 18-Jähriger. Das kann mir keiner wegnehmen. Und ich glaube, auf irgendeine Art und Weise hat sie mir das gezeigt, was FCB bedeutet. Oder der Bernhard heutzutage noch, wenn ich noch Kontakt habe zu ihm, das ist für mich, wie wenn ich zu Mami und Papi aufschauen. Und, genau, genau. Und das ist für mich ja, die spezielle Beziehung für das ganze Leben.
Aber die Verbundenheit kommt ja auch nicht von nichts. Du bist aus der Region, dann bist du 1995 mit 7 zum FCB gewechselt, knapp 10 Jahre im Nachwuchs gesehen bei uns, hast auch mit der ersten Mannschaft einiges erlebt. Nach all dem, was du in der Welt vom Fußball gesehen hast, wie denkst du an deine Zeit beim FCB zurück? Vielleicht auch besonders an deine Juniorenzeit, deine ersten Jahre beim FCB?
Ja, vor allem vielleicht, das wissen auch viele nicht, wie das dazu gekommen ist, dass ich beim FCB gelandet bin. Wir haben ein Nordwestschweiz-Turnier gehabt, Hallenturnier mit Möli. Und dann kommt es dazu, dass ich als 7-8-Jährige mit Möli im Finale gegen den FCB spiele. Und Möli, was fast unmöglich ist, gewinnt gegen den grossen FCB 2-0.
Ja, von dem hat man als Kind aus der Region immer geträumt, dass man mal den FCB schlagen kann.
Das ist schon ein bisschen komisch. Und dann kommt es zu dem ersten Kontakt zwischen meinem Vater und dem Trainer. Und dann sagen wir einfach mal, komm mal eine Woche mit uns trainieren und dann schauen wir mal. Und so hat meine Geschichte beim FCB angefangen. Und gerade vor 3 Tagen habe ich wieder nach so langer Zeit den Patrick Müller getroffen bei der UEFA. Und mein erstes Trainingslager war mit ihm. Er war so wie einer von den Starren.
Innenverteidigung, Lyon hat er gespielt, viele Jahre und so. Genau.
Gegen Lyon. Ja. Genau. Und ist schon eine unglaubliche Geschichte. Und bei mir hat das alles angefangen, ein bisschen. Als kleiner Bub fährst du an, zu träumen. Und dann bist du eigentlich gar nicht bewusst, wo du bist oder was eigentlich passiert. Oder? Bis ich dann das erste Mal haben dürfen, glaub, mit 16 ins Trainingslager mit dem Christian Gross auf der Türkei. Und dann bekommst du mit, wenn du auf einmal beim Training den Muri hast, den Patrick Müller und all die. Und dann sagst du, wow.
Das ist ein Gegenspieler, hä?
Das ist ein bisschen anders. Das ist der Benny Huckel und der Chipperfield, der Ivan Ergic. Und du sagst, wow, das ist schon nicht schlecht. Und dann fängst du an zu verstehen, dass du eigentlich sehr noch dran bist, dort anzukommen, wo du eigentlich am Träumen bist. Ja? Und das wird für mich immer für das ganze Leben sein.
Und du hast ja bei der U21 schon mit ein paar bekannteren Namen zusammengespielt, sei das Jan Sommer, Fabi Frey, Kuzmanovic oder auch Valentin Stocker. Hast du da vielleicht noch irgendeine Geschichte aus dem Neinkästchen, wo du seit Jahren mit dir umgekehrt und jetzt bei uns im Podcast möchtest loswerden?
Ich muss mal schauen, ob sie mich nachher anrufen und nachher vielleicht hässig werden oder so, aber du kannst dir vorstellen, als 15, 16, 17-Jährige vor allem Lausbuben.
Ja, eben
alles,
genau.
Alles, was du machst. Ich glaube, ich tue mal zuerst nachher mal mit ihnen telefonieren, was ich darf sagen. Und
also, der Walli hat im Falben zum Mittag auch schon die ein oder andere Geschichte erzählt.
Ja,
also.
Der Walli ist auch ein grosser Lausbube. Wir haben uns gerade gestern noch gesehen. Wir haben das MIV 5 gegen 6 haben wir spielen. Das haben wir gestern gegeneinander gespielt.
Zwei FCB-Legenden auf dem Platz. Können wir ihn aufziehen auf der Geschäftsstelle?
Das darf ich sagen, er darf hässig werden. Er hat gegen mich. Nein, wir haben Unschuld gespielt, stimmt zwar.
Oh, das ist langweilig, das gibt keine Sprüche.
Nein, keine Sprüche. Er hat sich noch rausgeholt. Nein, aber es ist schön wieder, eben nach so langer Zeit, dass wir uns wieder sehen. Und das ist schon brutal. Und dann, wenn eben vor kurzem haben wir. Champions League, da schauen wir daheim und sage ich, ja, ich habe mit dem noch bei FCB gespielt. Und dann sagst du, das ist schon unglaublich. Und das ist auch, ich glaube, ein Teil, wo wir alle können wirklich stolz sein können, was der FCB uns gegeben hat und wie wir den Weg gegangen sind.
Hast du denn auch aus dieser Zeit im FCB irgendwelche prägende Erlebnisse gehabt oder Persönlichkeiten, die dich über die ganze Karriere begleitet haben?
Ganz viel, ganz, ganz viel. Und vor allem mit denen, wo ich auch heutzutage noch relativ viel Kontakt habe. Ich glaube, wie für mich, glaube auch vor allem, wir haben immer ein oder zwei Trainer, die wir dürfen oder die wir müssen, ein bisschen auf die Seite nehmen, die so wichtig sind für uns. Und für mich ist das ganz klar der Werner Mock und der Remo Gaugler. Ich glaube, auch der Werner ist heutzutage noch Trainer.
Ja, wir haben ihn gestern gesehen beim öffentlichen Training. Gestern,
schon oder vorbei schauen. Ja. Er ist auch schnell vorbeikommen, genau. Am Campus übergelaufen. Ja.
Genau, und das ist schon der Trainer, der mich richtig geprägt hat. Und vor allem auch zum Beispiel der Remo Gaugler, der wo mir auch das erste Mal ein bisschen etwas geht, wo mir das erste Mal vielleicht auch gezeigt hat, wie sich ein Fußballer muss benehmen. Ich habe mich mal suspendiert eine Woche, weil ich ein Lausbub war.
Aber wieso, kannst du nicht sagen?
Das soll er dann mal sagen.
Ja, bei Schalke wissen wir es, warum man so mal...
Ja, dort hat man mal in der Vorbereitung
ein bisschen... Nicht in die Richtung, aber...
Also es hat nichts mit Ausgang zu tun gehabt?
Nein, aber ein bisschen andere Meinungen mit einem anderen Spieler. Und dann einfach, aber eben, schlussendlich in dem Moment verstehst du das nicht, aber nachher bist du dankbar. Auch in dieser Sache in Schalke. Ich würde das wieder machen, weil Fehler musst du machen. Auch wenn du weißt, das ist nicht das Richtige. Natürlich, in dem Moment machst du es nicht absichtlich. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du dann die Fehler verstehst. Und der Remo war einer, der mich dazu gebracht hat, das zu verstehen. Und dann sicher Fußballer ist auch weitergebracht hat. Und dann ist das Glück, auch weiterzukommen mit dem Werni. Und der Werni ist für mich, ja, am Werni müsste man am liebsten, glaube ich, hinten im Campus eine Statue.
Und du bist ja nicht der Einzige, der das sagt. So viele ehemalige, oder gefühlt jeder ehemalige FCB-Junior, der aus deiner Generation kommt, erzählt genau das Gleiche.
Wahrscheinlich, weil es U16 oder im Jahr ist. Da wäre ich dort auch schon eine sehr wichtige Stufe, wo sich wahrscheinlich schon ein bisschen etwas entscheidet, oder?
Ich glaube, dort fängt es ein bisschen an. Ich glaube, auf 15, U16 bekommst du wirklich mit, dass der Kinderfußball jetzt langsam ein bisschen ernst wird. Vor allem auch dort fängt das Leben mit der Nazi an. Und ich glaube, zwischen Nazi und dann eben den Trainer, den ich dann hatte beim FCB, haben sie dazu gebracht, dass du dann wirklich auch verstehst, dass es jetzt nicht mehr Spass ist. Also auf jeden Fall, gut, das sind wir, ist das in der ersten Linie auf jeden Fall, das ist ganz klar. Aber ja, es wird ernst. Du hast internationale Match mit der Nazi, spielst dann einfach mal gegen Deutschland, gegen England, gegen Italien, hast internationale Turnier, mit dem FCB geht es um die Meisterschaft. Wenn es die U16-Meisterschaft ist, ist trotzdem Schweizer Meister zu werden. Das habe ich auch geschafft mit dem Werni. Also, und ich glaube, ja, da merkst du wirklich, jetzt musst du Gas geben, weil jetzt kann jedes Spiel oder jedes Training kann entscheidend sein für deine Karriere.
Ich muss jetzt schnell ein bisschen vorgreifen. Wenn wir gerade über die Zeit reden, wo mir dunkt, du hast dich wirklich auch noch sehr präsent, oder? Und sehr, du bist noch sehr auch in den Gedanken drin, die du dort hast, als junger Spieler und der Traum, den du gesagt hast, den du gelebt hast. Jetzt ist ziemlich viel später, oder? Wir sitzen hier, wir haben hier, du Eva hast so nett gesehen, hat die beiden Kübel angestellt, wo du mehrmals den einen gewonnen hast und der andere einmal. Nach all dem, was in der Zwischenzeit gesehen ist, wenn du so ein bisschen jetzt zurückdenkst eben an die Zeit, wie kannst du das irgendwie fassen, was da alles passiert ist in den vielen letzten Jahren? Oder musst du manchmal, wenn du so intensiv auch von dem erzählst, musst du dich manchmal selber auch noch mal kurz klemmen und sagen, hey, ich kann es immer noch nicht so ganz richtig realisieren. Du bist so viele Jahre jetzt auf absolutem Top-Niveau gesehen, alles gewonnen, Wahnsinn, oder? Bei den grössten Mannschaften gespielt.
Ich glaube, ab und zu, oder was ich vor allem auch den Jungen will übergeben, ich habe nie versucht, zu weit vorauszudenken. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ist es einfach schön für mich, dass ich für meine Art und Weise einfach Schritt für Schritt gegangen bin. Dass ich verstanden habe, dass ich zuerst mich muss durchsetzen beim FCB. Weil ich auch schon mit 16, 17 verschiedene Angebote hatte vom Ausland. Und dann haben wir gemeinsam als Familie und auch mit dem FCB entschieden, dass es noch nicht der Moment ist. Und einfach versuchst, deinen Weg zu gehen, dass ich das dort hätte erwarten können. Ganz klar, unmöglich. Weil vor allem im Fußball, wenn du Erwartungen hast, kannst du nur enttäuscht werden. Weil eigentlich willst du immer mehr. Das ist es so, aber ich glaube, du musst einfach den Moment leben. Und ich durfte unglaublichen Moment erleben. Das ist wirklich nicht nur schlussendlich klar, wenn wir alle die Titel gewinnen. Das ist natürlich das Schönste. Aber die Emotionen, die ich durchgehen konnte, weil vor allem, wenn mein Körper fragt, was ist denn, oder bei welchem Titel hast du die meisten Emotionen gefühlt, erwarten alle, der Kübel. Nein, aber es war der andere, wo wir komplett unerwartet, als ich meinen ersten Europa League-Titel gewinnen konnte, als Captain von Sevilla, als MVP im Finale. Die Emotionen sind brutal. Natürlich ist der Champions League-Titel wahrscheinlich viel grösser. Aber die Emotionen.
Es hat halt das Standing
genau, was es dahinter hat, was nachher viele Leute nicht wissen. Für das bin ich dankbar. Und das wollte ich auch in meinem Abschiedsvideo sagen. Ich kann im Fußball nur Danke sagen für alles, was ich dürfen erleben durfte, für wie ich können als Fußballer, aber auch als Mensch mich können entwickeln. Und schlussendlich hat der Fußball mir auch meine Familie gegeben. Und das ist das Schönste.
Aber es ist ja eigentlich unglaublich. Du bist mit 18 schon Stammspieler gewesen, beim FCB, unangefochten mehr oder weniger. Hast dann noch den Cup gewonnen. Aber gleich nach einem Jahr mehr oder weniger hast du dann direkt den Schritt in die Bundesliga zu Schalke gemacht. Warum ist der Schritt so schnell gekommen? Man hätte das sicher gerne noch ein bisschen länger gesehen, Basel.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht forciert gekommen. Das ist einfach so zusammengekommen, dass dann in dem Moment Schalke wirklich sehr, sehr interessiert war. Und für mich ist es auch unerwartet gekommen, weil ich die Vorbereitung angefangen mit dem FCB. Ganz normal. Das eine, was ich auch in meiner Karriere trotzdem wie einen schwarzen Punkt habe, dass ich nie Meister geworden bin mit dem FCB. Ich habe einen Titel gewonnen, aber genau gleich, wie du sagst, was willst du, der oder der? Ich will den. Ich war auch lieber Meister geworden, als den Cup zu haben. Aber eben, es ist so gekommen, auch für mich ziemlich unerwartet und stimmt, ziemlich schnell.
Wie fand denn unerwartet?
Ja, weil ich glaube, auch wenn du jetzt Stammspieler bist in der ersten Mannschaft und der erste Cup gewonnen und ich glaube, ich habe eine unglaublich gute Rückrunde gehabt, bist du trotzdem noch der junge Bub oder bist du trotzdem irgendwie noch der Junior vom FCB in meinen Gedanken. Auf jeden Fall, du willst stets sein, ich will mit denen spielen, alles tiptop. Aber dann kommt auf einmal eine Mannschaft aus einem Land, die Champions League spielt, die um die deutsche Meisterschaft mitspielt, die wahrscheinlich etwa das Budget 10-mal mehr hat wie der FCB. Dann geht das, glaube ich, auch für den Verein relativ schnell. Und dann stehst du auf, willst zum Training und dann sagst du, nein, Training nicht, wir müssen reden. Und dann geht das relativ schnell, weil Fußball ist dann schon schnell gewesen, heutzutage noch viel, viel schneller. Aber ist für mich schon auch ziemlich unerwartet gewesen.
Du redest immer sehr positiv über die Leute beim FCB, die dich betreut haben, auch in der Geschäftsstelle und so weiter. Und das kann ich auch zurückgeben. Also man hat eine hohe Meinung von dir, auch wenn man dich als Jungen eben angeschaut hat. Und da habe ich mal die Geschichte gehört, du bist ohne Berater ins Büro rein, mehr oder weniger, und hast gesagt, ich möchte gerne den Schritt zu Schalke machen. Und als 18-Jähriger, da muss man ja schon einen gewissen Mumm zusammennehmen, um das dann so auch eben ohne Berater, vielleicht ohne irgendeinen älteren Teil in diesem Alter, bei gewissen sogar noch, dann anzusitzen und sagen, so, das ist es jetzt.
Ich glaube für mich, ich kann immer selber meine Entscheidungen treffen. Ob die jetzt richtig sind oder falsch, aber das sehe ich darauf an. Nicht, dass irgendjemand um mich herum entscheiden kann. Ich glaube, schlussendlich ist es meine Karriere. Darum eben auch die Fehler, die ich gemacht habe, das waren viele Fehler auf jeden Fall, habe ich gemacht. Und ich durfte aus denen lernen. Und ich durfte aus denen auch meine Fortschritte machen. Und es kommt dann einfach der Moment, wo einer selber muss sagen, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in die Richtung. Und, aber immer mit dem kompletten Respekt. Ich glaube, es geht darum, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Und für mich war das in dem Moment gewesen, mit dem FCB die Situation zu Schalke. Auch im Moment, wo ich von Sevilla zu Barcelona bin, ich habe dem Präsidenten und am Sportdirektor Monchi gesagt, ich gehe nur, wenn das für alle Seiten passt. Wenn nicht, dann machen wir das nicht. Und genau war es auch der. Ich habe gesagt, ich will das gerne machen, aber es muss passen für alle. Und dann hat es passt und dann macht man den Schritt. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versteht, dass nicht immer alle Entscheidungen auch richtig sind. Aber wenn sie einen allein trifft, dann hast du die Verantwortung, du gehst den Weg und dann musst du einfach Gas geben und dann kommt es sicher gut.
Und wenn der Petritsch noch ein Jahr länger geblieben wäre, wärst du nicht auch noch ein Jahr länger geblieben? Die Frage habe ich mir so gestellt beim Referenz. Du hast ja auch gleichen Tag gewechselt wie du sozusagen.
Ja, immer zu der falschen Mannschaft.
Ja, das ist eben das Lustige. Einer geht zu Dortmund und der andere zu Schalke. Also grösser könnte der Unterschied gar nicht sein, Deutschland.
Ja, nein, weil natürlich ist der Laden auch heutzutage noch ein riesen Stütz für mich. Wir haben heute Morgen noch zusammen geredet, über Zufall. Und er ist immer noch so wie der Grossbruder für mich. Ob das anders war, vielleicht hat er etwas dafür unternommen, damit das nicht kommt. Das kann sein. Das könnte sein. Aber nein, ich glaube, er hat seinen Weg gehen. Ich bin wirklich dankbar für alles, was er für mich gemacht hat. Und auch heutzutage. Und das weiss er. Aber er ist seinen Weg gegangen. Ich habe meinen müssen gehen. Und ich glaube, schlussendlich sind es auch gute Transfer gewesen, auch für den Verein.
Wir können jetzt nicht mehr allzu lange über Schalke reden, wir wollen lieber noch ein bisschen auf deine Zeit in Spanien schauen. Eine Frage habe ich mir aber besonders dick angestrichen, und zwar, du bist mit Manuel Neuer gross geworden bei Schalke, mehr oder weniger, und hast bei Barcelona dann den besten Ter Stegen erlebt gehabt. Manuel Neuer oder Ter Stegen?
Boah.
Ich habe gewusst, wieso, dass ich dir Frage stelle.
Wegen dem hast du gesagt,
dick angestrichen.
Ja.
Sehr gespannt sogar.
Unentschieden.
Nein, das lassen wir nicht gelten, Remo. Musst du nicht anfassen.
Nein, ist schon schwer. Ich durfte beide erleben, wie sie in dem Sinn zu dem höchsten Level gekommen sind. Ich muss zugeben, als ich am ersten Tag den Manuel gesehen habe, ich habe schon gesehen, das ist ein unglaubliches Talent. Aber du hast schon gesehen, du hast noch viele Sachen, wo er kann Fortschritt machen kann. Aber das Brutale bei Manuel war, jedes Wochenende ist er besser geworden. Du hast das Gefühl, er wird grösser, längere Hände. Er hat angefangen, Fußball zu spielen, hat mit uns Ballbesitz gemacht. Hast das Gefühl gehabt, er kann mit uns mitspielen. Und wir haben immer gesagt, er kann locker auch wahrscheinlich Bundesliga-Spieler sein im Feld. Vor allem mit dem Willen, den er hatte. Und da war er, glaube ich, brutal gewesen. Nachher, ich glaube, der Ter ist komplett ein anderer Goalie. Er hat unglaubliche Qualitäten vom fußballerischen Qualität. Und ich glaube, im Ballbesitz, im Training mitspielen bei Barca ist nicht so einfach.
Das glaube ich auch, ja.
Und wenn dann einfach als Goalie kannst mitmachen, hast du schon viel gemacht. Und ich glaube, was wir können auch verstehen, wo jetzt auch heutzutage wieder ein neuer Goalie zu Barca kommt, kommt mit diesen Qualitäten, wo das einfach das Verständnis hat, wie ein Goalie muss aussehen bei Barca. Und da war der Ter perfekt für Barca. Vielleicht wäre der Manu nicht der perfekte Goalie für Barca. Den einen auszusuchen, ist wirklich schwer, weil eigentlich will ich die Qualität von beiden haben.
Weißt? Eine Mischung, meinst du?
Eben, genau. Ich glaube, schlussendlich für mich klar, Manu ist vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, wenn nicht auch der beste Goalie von allen Zeiten. Und wenn nicht, dann ist er vielleicht sehr wahrscheinlich nicht in der Top 3. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass Ter jetzt sich erholt von seiner Verletzung und kann weitermachen, wo er aufgehört hat. Weil für mich ist er ganz klar auch heute zu heute in der Top 3.
Sehr gut, jetzt haben wir
noch eine ergänzende Tür, wenn natürlich. Wir schon bei den Goalies sind. Der Maxi hat vorher gesagt, mit wem du beim FCB auch in der U21 zusammengespielt hast. Vielleicht noch kurz, aber wie hast du die Entwicklung und die Karriere von Jan Sommer beobachtet? Wenn wir von fußballerisch starken Goalies reden, gehört
er ja. Also ich hätte ihn schon viel früher von Gladbach weggeholt. Nicht wegen Gladbach. Ich glaube, er hat schon früher das Potenzial gehabt, dass er bei den Top-Mannschaften mitspielt. Dass er um die grossen Titel mitspielt. Und es ist überhaupt keine Überraschung, dass er jetzt bei den individuellen Trophys dabei ist. Ich glaube, kommt leider wie soll ich sagen, ein bisschen Sport für ihn, weil ich hatte ihn schon viel früher gesehen, ich persönlich. Schlussendlich, ich glaube, dass jeder eine andere Vorstellung von einem Goalie hat. Dass er zwei Meter mindestens hat, dass er hat, was er ist, aber mit den Füßen nichts hat. Und auf der anderen, wie gesagt, jeder hat eine andere Vorstellung. Für mich ist Jan ganz klar ein Top-Goalie. Ich glaube, verdientermaßen hat er auch das jetzt geschafft in den letzten Jahren, was er alles geschafft hat. Ich glaube, es war ein riesiger Schritt für ihn auch gewesen, dass er sogar bei Bayern sein durfte. Kurze Zeit, aber starke Zeit.
Und immerhin mal noch den Titel gewinnen, oder? So viele Jahre in der Bundesliga gespielt, dass es sich auch genügt.
Ich hätte für ihn persönlich, das ist einfach ein persönlicher Wunsch für ihn, ich hätte schon gewünscht, dass er viel früher den Schritt vielleicht auch hätte wollen machen. Vielleicht hätte er noch ein bisschen warten, aber für mich ist ganz klar, dass wir einen riesen Goalie haben, der ist brutal.
Genau, dann kommen wir jetzt zu der kleinen Überraschung, die wir für dich haben, aber da übergebe ich das Wort gerne an Remo.
Genau, Überraschung im Sinn von Spruchnachrichten. Spruchnachrichten, die wir eingeholt haben für dich, die wir dir gerne würden einfach mehr oder weniger direkt jetzt vorspielen. Und ich gehe davon aus, dass du bei beiden, die wir mitgebracht haben, wirst erkennen, um wer das es geht. Und dann können wir nachher gerne ein bisschen darüber reden, was da erzählt wird.
Hallo Jörn, schön, dass du wieder mal in der Schweiz bist. Das letzte Mal, wo wir es gesehen haben, war in Saint Louis, wo wir mit U14 im Trainingslager waren und du bei uns einen Besuch gemacht hast und eine Haufe Sachen vom FC Barcelona mitgebracht hast und die Jungs verteilt hast. Der Name Rakitic ist mir fast jeden Tag noch präsent, weil ich habe deinen Neffen bei mir in der Mannschaft in der U14, der jetzige, der Lionel. Ich hoffe, er wird auch mal so gut wie du. Wird schwer sein, aber unmöglich ist ja nichts. Du hast gehört, dass du jetzt ja, oder gelesen, dass du jetzt technischer Direktor bei Heidelberg Split bist und auch in der Trainerausbildung schon gewisse Kurse besucht hast. Ich weiss nicht, was da denn schlussendlich mehr liegt, ob es das ist auf dem Platz oder auf dem Büro. Soll es möglich sein, dass wir es wieder einmal sehen, würde mich das natürlich sehr freuen. So oder so, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Der Werner Mock, wo du vorher von dir aus natürlich auch angesprochen hast, haben wir gedacht, das können wir natürlich nicht auslassen, wenn wir ihn schon auch bei uns haben, um ihn ein bisschen zu dir befragen. Erzählt interessante Sachen, interessanten Namen von deinem Neffen auch und so. Kannst du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen etwas dazu sagen zum Werner und was das jetzt auch bedeutet, dass er noch mal etwas sagt zu dir und so
weiter. Nein, riesen Freude. Erstens danke für die Überraschung, danke dem, auch am Werni. Er ist einfach eine Person, die unglaublich viel für mich bedeutet. Weil ich glaube, mein Weg hat wirklich mit ihm angefangen. Das ist einfach so und ich werde ihm das nie vergessen. Aber nicht nur, weil er mich fußballerisch weitergebracht hat, weil er mich auch als kleiner Bub gelehrt hat, was richtig und was falsch ist. Dann, klar, musst du deinen Weg gehen, hin und her, aber ich glaube, dass nicht nur der Lionel, sondern all Buben, die das Glück haben, dass sie die dürfen mit dem Werni trainieren, ist unglaublich. Weil, klar will jeder immer gewinnen. Auch die Jungen jetzt mit 14, 15, die wollen gewinnen. Aber mit dem lernst du. Mit dem machst du Fortschritt. Mit dem tust du dich vorbereiten für das, was morgen kommt. Und das ist das Unglaubliche. Für mich, eben, wo ich sie besuche, und ich würde tausendmal wieder gehen, einfach ein Stündchen mit ihm können zu verbringen. Und das ist schön. Das ist schlussendlich auch das Schönste am Fußball. Es gibt dir Freunde für das ganze Leben. Und ich weiss, dass und der Werner ist immer herzlich eingeladen, auf Kroatien zu kommen, dass er auch mal vielleicht bei Heidug reinschauen kann und vielleicht mal sogar ein bisschen trainieren. aber ich will nicht von FCB wegholen, kein Problem.
Man muss auch keine Sorgen machen.
Nein, kein Problem. Aber nein, es ist unglaublich, wie denn, dass er einfach das Feuer noch heute auch fühlt und auf seine Art und Weise das auch weitergeht. Das ist unglaublich und das ist ein Riesenglück für all die Jungen.
Er hat etwas Spannendes noch angesprochen. Er hat gesagt, ob du jetzt deinen Platz auf dem Feld oder im Büro siehst. Ist denn das dann von neuen Option, dass man vielleicht auch in Richtung Trainer geht? Oder?
Ich habe mich eingeschrieben. Wenn du mich heute fragst, ob ich mich da sehe, sage ich nein. aber wo ich mich genau sehe, kann ich dir auch nicht beantworten. Darum will ich den Kurs jetzt auch machen mit der UEFA. Ich tue jetzt zwar als technischer Leiter bei Heidug. Aber mehr auch aus Liebe. Ich will helfen, ich will versuchen, den Verein weiterzubringen. Und das ist für mich das Wichtigste. Nachher, was genau passieren wird, weiß ich nicht. Das ist auch, glaube ich, das Interessante am Fußball, dass immer alles offen ist. Vielleicht mache ich den Trainerkurs und sage, wow, das ist es, da muss ich voll durch und gehe bis zum Schluss. Weiß nicht, ich will das mal auf mich zukommen und dann einfach im richtigen Moment entscheiden.
Ich habe irgendwann einmal noch etwas gehört oder gelesen, ich weiß es nicht ganz sicher, wo du gesagt hast, du hast eigentlich auch noch vor, vielleicht nach Boston zu gehen, Harvard, irgendetwas zu machen. Ich weiß nicht, ist das schon passiert oder hat das nicht geklappt oder kommt das erst?
Ich hoffe, das kommt noch. Ich hätte das zwar gern diesen Sommer gemacht, aber dann, wie das mit Heidug auch gerade zusammengekommen ist, sind viele Sachen zusammengekommen. Das ist Sportdiplom zu machen in Harvard. Das sind dann dort 5 Tage einfach, ja, noch mehr Connections haben, noch mehr zu verstehen. Ich glaube, vor allem vom US-Management können wir sehr, sehr viel lernen in Europa. Und ja, ich will einfach, wenn ich dann auch wirklich vielleicht mal ein Projekt könnte übernehmen, versuchen, zu 100% parat zu sein. Nicht etwas zu machen, weil ich es bin. Nein, weil ich wirklich parat bin und ich es verstehe, dass ich etwas kann bewegen. Und darum will ich versuchen, ja, alles, ja, meine ganze Kraft dort reinzulegen. Vor allem mit viel, viel Liebe und Anstand, das ja, versuchen anzubringen.
Dann haben wir, glaube ich, noch etwas Zweites im Petto für dich.
Ich würde sagen, übrigens, der Werni Mock, also die Einladung nach Split, die wird er sicher hören, weil er hat sich schon erkundigt, wann kommt denn der Podcast? Das wird er mitbekommen. Also, dann haben wir jetzt noch eine zweite Spruchnachricht. Dann werden wir mal hören, was da noch für euch kommt.
Debeli, hoffe, dir geht's gut und du hast eine gute Zeit hier beim Podcast vom FCB. Was für eine Überraschung, dass sie mich auch kontaktiert haben, um dir Fragen zu stellen oder etwas zu erzählen zu unserer gemeinsamen Zeit. Es war auf jeden Fall eine mega Zeit gewesen. Und ja, so Anekdoten. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt gerade erzählen, was wir damals alles so zusammen gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir es doch sehr schön gehabt und ich könnte mir aber vorstellen, dass sicherlich der eine oder andere auch interessiert, wie zum Beispiel dein erster Tag beim FCB in der ersten Mannschaft verlaufen ist, wie das dort war und vor allem auch habe ich eine Situation im Kopf und das war unser allerletztes Spiel für den FC Basel, wo wir beide auf dem Platz uns angeschaut haben, beide gebrüllt haben, in Tränen ausgebrochen sind. Und ja, sonst kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie das dort war und vor allem, was der Grund war, dass wir gebrüllt haben. Weil ich glaube, dort haben viele gemeint, dass wir gebrüllt haben, weil wir den Titel nicht geholt haben. Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, was da genau der Grund war. Also Ivan, viel Spass und wir hören uns. Ciao, ciao.
Also dem Laden Petritsch mit einigen Steilvorlagen, ja. Einigen Fragen, die sich da stellen. Also ganz am Anfang haben Maxi und ich, wir haben es mehrmals gelost, wir haben nicht verstanden, was er am Anfang sagt. Ist das irgendeine Übernahme? Ist das sonst
irgendwas? Etwas Quatisch
vielleicht. Etwas Quatisch.
Nein.
Das dürfen wir mal sagen. Und dann eben, ersten Tag
im FCB. Wo er am Anfang sagt, dass Debeli ist dicke.
Aha!
Debeli ist dicke auf Kroatisch.
Auf Kroatisch,
ja. Ich sage immer Debeli und dann wird hässig. Also früher schon. Er ist mir hässlich geworden, sagt, was, Debeli? das ist nur das. Nein, aber wenn er auch gesagt hat, eben nochmal danke noch für die Überraschung, auch danke am Laden.
Ich hoffe, er hat, heute telefoniert haben, zusammen.
Hat er nichts verloren?
Er hat nichts gesagt.
Das ist ein Profi in dem Fall, das ist gut.
Vor das bekommt er noch einen rein.
die Situation auf dem Platz, das ist so die Haupt.
Ja, eben, wir haben dort schon ein bisschen gewusst, dass wir auseinandergehen können. Und wir haben eigentlich keine Lust gehabt, auseinanderzugehen. Weißt, eben, klar, wie er auch sagt, klar sind wir traurig und hässig gewesen, wie alles verlaufen ist in dieser Saison. Aber eben, schön am Fußball, es gibt Kollegen und Freunde für das ganze Leben. Und ich habe am ersten Tag, als ich das erste Mal in der Vorbereitung bin mit der ersten Mannschaft, als ich 16 war, hat er gerade auf mich aufgepasst, wie ich eben sein kleiner Bruder wäre. Und das kann ich ihm nie vergessen. Und dann eben die Zeit zusammen, das Erlebte, ich muss immer zusammen daheim sein, auch noch kein Auto gehabt, dann bin ich rumgefahren, auf Mühle oder hin und her. Und dann eben, wenn du mehr oder weniger weißt, es könnte sein, dass das der letzte Match zusammen war beim FCB, ist auch ein bisschen nochmal emotionell schwer. Ich glaube, ja, es sind Momente, die dann für das ganze Leben bleiben. Und ja, leider in dem Sinn waren es Tränen, die ein bisschen wehgetan haben.
Abschiedstränen.
Genau, aber die auch dazugehören, die auch einen weiterbringen. Und mit dem Laden an, ich darf ganz, ganz viele schöne Sachen erleben. Und hoffentlich noch ganz viele vor mir.
In der Nazi haben euch dann immerhin auch nochmal getroffen gehabt, oder? Also dort sind wir nochmal
gestoßen. Auch in Deutschland haben wir dann noch ein paar Fights gehabt.
Jetzt ist zweimal gegen Dortmund und zweimal gegen Hamburg hast du gegen ihn gespielt gehabt. Mhm. Nur einmal verloren. Also die Quote liegt auf deiner Seite.
Das können wir nachher auch noch.
Sehr gut. Ja, wir haben jetzt gerade zwei Leute gehört gehabt, die deine Karriere doch auch mitgeprägt haben. Spielerisch hat vor allem deine Zeit in Spanien deine Karriere geprägt. Auf die wollen wir jetzt ein bisschen genau schauen. Und das hat dann auch angefangen mit dem Wechsel zu Sevilla. Und dort gibt es eine spannende Geschichte. Der Wechsel war fast noch von einem anderen Verein durchkreuzt worden. Also am Abend vor dem Medizincheck in Sevilla hast du noch ein Telefon bekommen von einem anderen Club. Ist das richtig?
Genau. Ich habe es auch immer gerne erzählt, weil wir sind, ich bin am 10 Uhr oben in Sevilla gelandet, haben mich natürlich am Flughafen abgeholt. Und dann ist natürlich gerade überall rausgekommen, dass ich in Sevilla bin. Und dann sind wir ins Hotel. Am nächsten Morgen hätte ich, glaube ich, am 7. oder 8. müssen zum medizinischen Test. Und dann nachher ist einfach nur noch die Unterschrift. Und dann sind wir noch zum Hotel. Und dann natürlich ein bisschen nervös gesehen und her. Dann bin ich etwas trinken mit meinem Bruder in der Bar vom Hotel. Und dann zufällig eben, einfach nur noch ein bisschen reden, bevor wir ins Bett gehen. Und dann auf einmal, pop, Telefon. Ja, da. Und irgendwann einmal muss ich es einmal erzählen, aber,
Welcher Verein?
Genau.
Noch nicht jetzt. Komm schon, ich habe gehofft, das kriegen wir bei uns im Podcast.
Auf welche Sprache haben Sie Hallo gesagt?
Italienisch.
Oh! Okay.
Haben Sie schon ein
bisschen. Ja, das sage ich schon, das ist kein Problem. Aber eben, gerade, riesen Verein, Top-Verein aus Italien mit, finanziell für Länder viel bessere Möglichkeiten als bei Sevilla. Haben mich dann versucht zu überreden. Haben gesagt, gib uns doch bitte Bescheid, wir schicken den Privatflieger vom Präsidenten, du kommst mal da hin, machen wir alles da hin und her. Und ja, dann sind wir einfach da geguckt, der Bruder und ich, sagen, und jetzt? Was machen wir?
Nochmal einen Drink bestellt.
Nochmal drüber geredet.
Beste, dass wir kennen, weil sonst wäre vielleicht etwas passiert.
Ja, genau.
Und nein, dann habe ich einfach gesagt, Bruder, schau, ich muss das akzeptiere. Ich habe dem Präsidenten von Sevilla mein Wort gegeben. Für mich ist das viel mehr wie eine Unterschrift. Ich bedanke mich gerne bedanken für das Angebot, aber ich bleibe da. Zudem habe ich an dem Tag noch gerade auch meine zukünftige Frau kennenlernen.
Ja, das war jetzt meine nächste Frage. Auf privater Ebene doch auch noch ein erfolgreicher Nobby.
Sehr, sehr wichtig, weil ich habe dem Bruder gesagt, ich bleibe da. Ich tue hier unterschreiben und ich führe die Kellnerin. Und dann habe ich etwas zugekommen in Sevilla.
Hast du das wirklich gesagt? Oder?
Genau, so haben wir angefangen zu lachen. Hin und her. Und dann aber wirklich müssen Gas geben, 7 Monate, bis sie haben können überreden, dass wir zusammen rausgehen. Und dann eben heutzutage, ja, über 14 Jahre.
Sehr schön. Und eben, ich glaube, auch in der Retrospektive kann man sagen, der Wechsel zu Sevilla war absolut die richtige Entscheidung gewesen. Du bist eigentlich mehr oder weniger auf Anhieb Stammspieler gewesen. Ab dem Sommer 13, wo der Emery dann kam, bist du auch Captain gewesen. Der erste ausländische Captain seit dem Maradona bei Sevilla. Das muss ja ein riesen R sein.
Darum, wo wir vorher ein bisschen über Emotionen geredet haben, in dieser Saison ist wirklich sehr, sehr vieles passiert. Ich habe gerade nach 3 Monaten, also nach meinen ersten 3 Monaten, habe ich ein bisschen eine schwere Verletzung gehabt, Mittelfußbruch im linken Fuß. Bin fast 6 Monate out gewesen. Und dann wollte ich mich verkaufen, bis ich zurückgekommen bin, hin und her. Und dann kommt die Saison und der Verein war ein bisschen finanziell unter Druck gewesen. Und wir haben, glaube ich, 15 Spieler verloren, 16 neue sind gekommen. Mehr oder weniger sind noch ich und der Materialwart sind geblieben und der Rest ist gegangen. und dann habe ich am Trainer und am Sportdirektor gesagt, ich will die ganze Verantwortung übernehmen von dieser Mannschaft. Geben Sie meine Hand, wir kriegen das an. Und wir sind eigentlich Kandidat gewesen. Ja, also nicht für den Abstieg, aber keiner hat etwas von uns erwartet. Und wir haben eine riesige Stimmung in der Mannschaft. Darum von den Emotionen her, der Titel, der erste internationale Titel, ist für mich unglaublich gewesen, weil wir sind unglaublich gewachsen als Mannschaft. Ich persönlich auch so. Und ich glaube, ich habe in dem Moment wahrscheinlich auch meinen besten Fußball gespielt. und mit der ganzen Verantwortung, wo man eigentlich auch hat können in dem Sinn kaputt machen. Aber ich bin wirklich so stolz auf die Zeit und dass das dann mit dem Kübel aufhören konnte, ist schon eine unglaubliche Geschichte.
Sicher die richtige Entscheidung mit Sevilla, eben auch aus privaten Gründen und allem Möglichen, wie sich alles entwickelt hat. Trotzdem, du hast auch ab und zu mal noch gesagt, Italien fehlt dir eigentlich noch so ein bisschen rückblickend. Hättest du eigentlich gerne mal noch in Italien gespielt? Das hat sich natürlich jetzt so nicht ergeben. Du hast dann ja auch noch ein paar andere tolle Sachen gemacht. Aber was hat dich an Italien grundsätzlich denn noch gereizt?
Ich finde einfach die Art und Weise, wie sie Fußball leben, wie sie Fußball sehen. Ich glaube, immer wenn du in der Italien sagst, all denke zuerst an Catenaccio und defensiv und hin und her. Aber ich habe in meiner letzten Saison dürfen mit Gattuso arbeiten, wo ich auch einen Kollegen für das ganze Leben bekommen habe. Und der ist einfach brutal.
Ich liebe seine Interviews.
sind interessant.
Du als Medienchef hast sicher Freude.
Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin ein riesiger Gattuso-Fan. Ich bin jetzt ein riesiger Italien-Fan wegen ihm. Und da habe ich nochmal Bestätigung bekommen, was ich immer schon gedacht habe. Ich meine, du musst wenigstens ein Jahr Italien können, versuchen, näher kennenzulernen. Und dann sicher auch zu genießen. Weil die Emotionen, die Art und Weise, das Verständnis von Fußball, hat ich einfach gerne noch gesehen. Aber von dem Alltag, der Buongiorno, das habe ich gesehen. Und der Espresso jeden Morgen und das Verständnis, das hat ich einfach noch gerne erlebt. Und, und das hat mich dann nochmal mit dem Gattuso nochmal ganz klar bestätigt.
Und deine Vision vom Fußball und du, der auch auf der strategischen Seite eigentlich stark daheim gewesen bist im Spiel, oder? Das ist wahrscheinlich etwas, was du dort nochmal anders hättest ausleben können, oder?
Sehr wahrscheinlich schon. Ich glaube, schlussendlich kannst du überall lernen. Ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz auf meinen ersten Schritt im Ausland, in Deutschland. Und ich glaube, dass die deutsche Bundesliga für einen jungen Spieler einfach top ist, weil es eine Top-Liga ist, unglaublich organisiert, wahrscheinlich mit der Premier League am besten organisiert, mit Abstand. Und vor allem in dieser Zeit mit verschiedenen Mannschaften können international auf einem Top-Level spielen. Jetzt ist es mehr oder weniger Bayern und ein bisschen Dortmund, aber es ist jetzt schon ein bisschen schwerer geworden, weil die englische und spanische Mannschaft schon jetzt einen Vorteil haben. So sieht es ein bisschen aus. Aber eben, ich glaube, für mich war einfach Italien etwas Spezielles gewesen. Und wenn ich jetzt in der letzten Saison noch den Rino gesehen habe, ist einfach brutal. Und ich muss sagen, ich bin Italien-Fan. Total. Ich bin Fan von Gattuso. Und das ist ein Typ, der einfach muss lieben.
Aber wenn wir gerade bei Italien sind, das ist eine Geschichte, die erst vor 3-4 Tagen irgendwie richtig aufgekommen ist im Internet. Dass du in deiner zweiten Zeit bei Sevilla mal einen Anruf von Juve bekommen hast, aber eigentlich nicht von Juve, sondern von Ronaldo selber. Stimmt die? Ich kann live Fact-Checking machen, wenn du direkt
recherchiert hast.
Machen wir alles live. Ja. Ich habe nie einen Anruf bekommen von Ronaldo.
So geil! Und das steht im kompletten Internet jetzt.
Also von Ronaldo persönlich nicht. Natürlich über andere, dass Ronaldo das gesagt hat, aber mir hat nie Ronaldo angerufen.
Aber so entstehen dann die Geschichten?
Ja, aber das Interesse oder die Möglichkeit war immer über verschiedene Jahre da gewesen. Ich war wirklich in verschiedenen Momenten fast bei Juve gelandet, auch bei anderen Mannschaften noch. Aber speziell bei Juve, das stimmt. Dass ich auch dann das bekommen habe über andere wegen Ronaldo, stimmt auch. Aber Ronaldo hat nie es Nattel genommen und gesagt, hey, Ivan.
Aber er hat gerne mal mit dir zusammengespielt.
Ich hätte auch gerne mit ihm zusammengespielt.
Ja, das kann man auch verstehen.
Das
ja.
Stimmt.
Nein, aber es ist dann in die Juve geworden. Es war bei Barca. Und auch wenn Sevilla schon ein grosser Club war, vielleicht dort schon mal noch auch nicht ganz so gross, wie man es in den letzten Jahren erlebt hat. Ich nehme an, das ist schon noch mal eine andere Welt bei diesem grossen FCB. Wie ist das für dich, die ersten Tage dort?
Ich glaube, man versteht nicht, wie gross ein Verein kann sein, bis du wirklich nicht drin bist. Natürlich haben wir immer alle gerne Barca, Real Madrid, Menu, die grossen Mannschaften, Bayern, hin und her, ist immer im Sinn. Aber ich glaube, es gibt meiner Meinung nach zwei Mannschaften, die einfach überall am anderen sind. Das ist Barca und Real Madrid. Und du kannst wirklich nicht verstehen, die Größe. Oder ich habe das nicht, ich habe natürlich gewusst, wow, brutal, die besten Spieler, Leo, die ganze Geschichte dahinter, schon immer Barca-Fan gewesen. Und jetzt sage ich, wow, du bist einfach Teil davon. Und du kannst wirklich nicht verstehen, was um die Spieler passiert, bis du wirklich nicht Teil davon ist. Wir sind in der Vorbereitung gewesen, in Japan, in Miami, überall ein bisschen. Und ich habe wirklich so viele Leute hast hinter dir, auch wenn wir in Japan waren, so viele Leute, so viele Japaner mit kroatischen Adresse. Woher haben die kroatische Adresse? Und dann zum Beispiel ist auch nach meinem ersten Jahr bin ich wie der Goku gewesen. Einmal mit den Haaren haben sie mir ein Foto gemacht, das aussah wie Goku. Und du weißt, was Goku in Japan bedeutet. Ich habe so viele Gokus bekommen in dieser Woche. Und du kannst wirklich nicht verstehen, wie unglaublich, oder was für Dimensionen das hat. Und das ist wirklich unglaublich. Dazu, dass du natürlich das Glück hast, dass mit Xavi, Iniesta, Leo, Neymar darf spielen, mit Piqué, mit allen, es ist wirklich, wenn wir vorher über Träume geredet haben, vielleicht nochmal ein Traum, der eigentlich gar nicht nötig ist, weil das ist fast schon zu viel, zu träumen. Und dann bist du einfach dort und das ist schon wirklich unglaublich.
Das ist ja ein bisschen das, was ich genau vorher auch gemeint habe mit dem Traum, oder? Wie fest realisierst du das eigentlich mittlerweile, rückblickend, oder hast du es dort auch realisiert? Weil eben, du spielst zwar mit Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar und all denen zusammen Busquets, aber du bist 6 Jahre dort gewesen und bist einer von denen gewesen, oder? Also klar, am Anfang bist du irgendwann bist du mal der Neue noch gewesen, der Jüngere noch und neu, aber mit der Zeit bist du der Stammspieler gewesen, du hast das Captain-Bändchen auch mal angehabt und so weiter. Wie bist du mit dem umgegangen oder wie ordnest du das heute irgendwie ein, dass du dort Teil von dieser Mannschaft gewesen bist und dort mitgeprägt hast, nicht einfach mitgelaufen bist?
Ich finde es schon unglaublich. Ich habe über 300 Matches mit Leo Messi zusammengespielt. 300.
Und mit keinem mehr in deiner Karriere?
Mit keinem mehr in meiner Karriere. Also, und das ist schon... Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe einen Nachbar gehabt. Ist auch komisch. Bist du dein Nachbar Leo? Und sie Kinder sind zusammen in der Schule.
Hat er sogar bei der Häusersuche geholfen gehabt, irgendwie?
Er war einer von der ersten, wo man gesagt hat, wenn du etwas brauchst, gibst du mir Bescheid. Und das Verhältnis ist eben das Schöne vom Fußball schon endlich. Aber für mich war es immer so, als ich auch bei Barca dann war. Ich habe immer gesagt, ich will versuchen, ich selber zu sein. Ich will nicht sein, was auch immer. Ich will versuchen, Ivan Rakitic zu sein. Aber der ging genau gleich, wo bei FCB angefangen hat, wo jetzt auch bei Barca ist. Und wenn ich kann, nur so ein bisschen helfen, dann unglaublicher Spieler. Top. Aber ich werde ich sein. Ich kann nicht etwas machen, wo ich nicht bin. Ich kann nicht die Kontrolle von Xavi. Aber Xavi hat vielleicht etwas, was ich kann. Und dann will ich das geben. Und ich glaube, ich hatte hier ein Verhältnis gehabt zum Trainer in dem Moment, zu Luis Enrique, wo wir es einfach verstanden haben, wo wir einfach gewusst haben, ich durfte mit Leo vor mir spielen und mit Dani Alves hinter mir, mit Busquets auf der anderen Seite von mir. Ich kann nur dürfen geniessen. Und auf meine Art und Weise. Und ich einfach wollte, dass, wenn sie mich sehen, dass ich das Vertrauen spüre, dass sie mir den Ball geben können. Das wollte ich. Und ich glaube, wenn ich 300 Matches spielen durfte mit diesen unglaublichen Spielern, ich glaube, habe ich einiges richtig machen können. Und dass dann auch der Moment dann kommt für mich selber, wo ich selber gesagt habe, schau, es ist der Moment da, nach 6 Saison, ich muss und ich will weg. Ist einfach zu verstehen, dass ab und zu der Moment kommt, wo du sagst, es kommt der nächste Schritt. Und für mich in dem Moment war es ein Schritt gewesen. Bei Barca tipptopp, ich habe alles erlebt und jetzt gehen wir weiter. Und ich glaube dann auch, als ich dann weg bin, ich bin überzeugt davon, dass sie viel mal über mich geredet haben, weil dann, wie wir in dem Moment, wo Xavi weg ist, haben wir den Xavi vermisst, wo der Andres weggegangen ist, haben wir Andres vermisst. Und ich bin überzeugt davon, auch wo ich weg bin, haben sie auch mich auf meine Art und Weise auch vermisst. Und das ist für mich das Schönste.
Du hast aber auch selber mal in einem Interview gesagt, dass die letzten Jahre von deiner Barca-Zeit eigentlich hättet ihr noch mehr Titel gewinnen können, auch vielleicht noch eine zweite Champions League. Aber es war der Hunger, der in der Mannschaft gefehlt hat. Ist das auch ein Beweggrund gewesen, wieso dass du vielleicht weg bist?
Ich glaube auch zweite und dritte Champions League haben.
Sogar dritte noch wäre hingelegen.
Ich glaube nicht sollen, sogar müssen gewinnen.
Also wir reden über das Jahr mit Liverpool und wir reden über das Jahr mit Rom.
Genau. Und dazu dann war es nochmal ein Jahr gewesen, wo wir rausgekriegen haben, Atletico Madrid, wegen der Auswärtsregeln. Aber ja.
Das kommt einfach dazu.
In dem Moment, wo sie noch da war. Aber was ich will sagen, ich glaube, es kommt ein Moment, wo wir, vor allem in der ersten Saison, gewinnen wir gerade alles. Und ich habe einfach ganz klar das Gefühl, wir haben nicht mehr gewonnen, weil wir ein bisschen satt gewesen sind. Weil wir einfach das Gefühl hatten, wir sind besser. Und das kriegen wir schon hin. Und wenn du dann einmal auf dem höchsten Level ein bisschen zurückgehst, sind dann schon 2% sehr viel. Und wenn du nicht, und das ist auch schön am Fußball, ich sage, das ist unsere Schuld. Da ist keine Trainerschuld, niemand vom Verein, kein Fan, nur mir. Und ich, wo ich da war, als Erste. Und wir hätten sicher mehr müssen gewinnen. Wir haben viel gewonnen, aber es hätte noch viel mehr sein.
Eben, du hast nicht nur mit Messi zusammengespielt, du hast vielleicht das beste Offensivtrio von der Geschichte vor dir gehabt. Messi, Suarez, Neymar. Wie lässt sich so als ZM hinter dir spielen?
Ich glaube, ich finde das so schlecht.
Ja, also ich habe auch deinen Zuckerpass, wo du dort in die vorderste Drittelarmung gespielt hast, können sie auch dankbar sein, haben sie die hinter dir gehabt, hinter sich gehabt, wie ich meine. Aber trotzdem, das ist ja also viel einfacher geht's gar nicht. Darf man das so sagen?
Oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass du dann dich auch verstehst. Ich glaube, natürlich ist es viel schöner, du hast rechts vor der Leo, links vor der Neymar und ganz oben der Luis, ich glaube, in dem Moment, wenn du hättest aussuchen können, ist die drei zusammengestellt. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, für sie ist auch wichtig, dass es hinter ihnen funktioniert. Dass ich selber auch gewusst habe, ich bleibe da, weil ich weiss, der Ball kommt. Oder ich suche meine Situation, damit ich richtig stand. Und ich glaube, wir haben einfach in dieser Zeit ein Gespür gehabt füreinander, wo einfach das funktioniert hat. Ich kann nicht rechts schauen, ich habe gewusst, das ist Leo. Ich kann nicht links schauen, ich habe gewusst, das ist der Bus geht. Also, es hat einfach funktioniert. Wenn etwas richtig funktioniert und du bist zu 100% drin, dann, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass unsere Mannschaft 2015 mit dem Champions League-Finale in Berlin wahrscheinlich die beste Mannschaft von der Fußballgeschichte ist. Weil, wir können viel darüber reden, auch mit Guardiola dieses Jahr, wo das alles Neue reingebracht hat. Aber zu dieser Zeit, wir sind unbesiegbar gewesen.
Darf ich noch schnell eine
Aber Frage kurz, stellen? Wir sind im Fall schon eine Stunde drin, nicht, dass du noch wieder vorschaffen, hyperventilieren.
Ja, ich sage immer, wir machen viel zu lang und stellen zu viel Detail
vor. Ja, eben genau, das ist es
immer. Das stimmt, die darfst du nachher einbeziehen. Nein, jetzt weiss ich nicht, was ich fragen wollte.
Sehr gut.
Ich wollte fragen, ist Barcelona, wenn man zu Barcelona kommt, ist man logischerweise schon ein unglaublich guter Spieler. Aber ist das trotzdem die Zeit gewesen, wo du das Gefühl hast, hast du dich selber nochmal am meisten weiterentwickelt? Aufgrund von deinen Mitspielern, aufgrund von der gesamten Mannschaft, aufgrund von den Wettbewerben, die noch überall immer gesehen sind, ständig auf höchstem Niveau?
Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, man muss Barcelona auf einem ganz anderen Level verstehen. Weil Barcelona seit der Zeit von Guardiola und da hat er etwas ganz Neues entwickelt. Ich glaube, haben ganz viele auch gesagt, dass Guardiola Fußball auf irgendeine Art und Weise zerstört hat. Aber ich habe das vor allem so gesehen, als ich dann weg bin von Barca, habe ich gedacht, das ist eine andere Sportart. Als ich bei Barca rechts gelaufen bin, sagt er jetzt mir ein bisschen wie links. Als ich links gegangen bin, sagt er jetzt rechts. Das System Barca, das auch heutzutage noch da ist, oder die Art und Weise, wie man Fußball sieht oder wie man Fußball spielen will, wo schon eben mit den Jungs bei der Masia anfängt, ist einfach so entwickelt, dass das wie eine Maschine schon läuft. Und darum ist das kein Zufall, dass heute bei Barca 7-8 Junioren spielen, die vielleicht 20, 21 sind und schon 200 Matches haben, wo eigentlich unmöglich ist. Wir reden von Barca, nicht von ich mache den ersten Schritt. Du bist schon bei der Top-Mannschaft und bei den Top-Spielern. Und das System ist einfach einzigartig, wo Barca mit dieser Fußballschule entwickelt hat und dann Guardiola zum Perfekten gebracht hat. Und das ist einfach speziell. Das musst du verstehen. Das ist einfach wie ein anderes Spiel. Und ist auch nicht einfach. Das musst du auch können verstehen. Weil es ist ganz anders. Es sind ganz grosse Spieler auch gekommen. Zum Beispiel Zlatan. das nicht, hat sich nicht reingebracht, hat nicht gewusst, wie das funktioniert, ist nicht happy gewesen. Und wenn ein Fußballer nicht happy ist, was macht er? Dann geht er weg. Und dann ist er wieder weggegangen. Und ich will sagen, dass es eben ganz, ganz speziell ist und du musst es können verstehen.
Wir haben nämlich noch eine weitere Rubrik bei uns im Podcast, 1893 live. Und zwar haben sich die FCB-Fans können bewerben auf ein Telefonat direkt live mit dir im Podcast. Und wir haben hier den Christian ausgesucht. Er hat ein paar spannende Fragen. Und wir rufen ihn jetzt gerade mal an. Okay. Und schauen, was er von dir will wissen.
Mal schauen, wer abnimmt.
Ja, wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter. Sehr gut. Christian, hörst du mich?
Ich höre dich, perfekt.
Sehr gut. Du verstehst auch gut, Ivan? So?
Ja, tipptopp.
Sehr gut, dann darfst du gerade los starten mit deiner ersten Frage, Christian.
Wunderbar. Ivan, grandiose Karriere, gratuliere dazu. Trotzdem eine Frage, welches Spiel in deiner Karriere würdest du gerne mal spielen? Also, was würdest du anders machen in diesem Spiel? Und was wären quasi die positiven Folgen daraus, dass du das eben Schicksal in diesem Spiel hast können wenden?
Meinst du ein Spiel, das ich gespielt habe oder das ich nie gespielt habe? Ein Spiel, das du gespielt hast, und das du gerne mal bestreiten. Aha. Weltmeisterschaftsfinale. Würde ich gerne nochmal spielen und gerne den Schiri wechseln. auf jeden Fall. Aber ja, das ist ja vielleicht die härteste Niederlage, die ich musste erleben in meiner Karriere. Aber es hat noch sicher noch viele, viele andere. Aber es ist vielleicht ein Match, das ich gespielt habe, das ich sicher gerne nochmal wiederholen würde.
Sehr gut. Die zweite Frage dann, Christian.
Genau, wenn ich so ein bisschen den Namen Ivan Rakitic höre, habe ich vor meinem inneren Auge immer so ein Bild. Und zwar war das der Moment 2006, glaube ich, nach dem verlorenen Match gegen Ibe und so mit der verpassten Meisterschaft, wie du auf dem Rasen hockst. So ein bisschen ja, niedergeschlagen, Kopf nach oben. Und dort dann irgendwann von der Frau Öri, glaube ich, getröstet wirst. Welche zwei Rotschläge, spielerisch und auch menschlich, würdest du dem jungen Mann heute geben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube vor allem, nie zu vergessen, wo alles angefangen hat für dich. Und vor allem, dass du weißt, dass du musst bereit sein für alles, was auf dich zukommt. Ich glaube, eine Karriere entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Du weißt, dass alles seine Zeit braucht. Aber vor allem, für mich sind eben sehr wichtig zwei Sachen. Dass du für dich selber entscheidest, aber nie vergisst, wo alles angefangen hat.
Und dann hast du noch eine letzte Frage, Christian, oder?
Genau. Wie würden deine Grümpel-Mannschaft aus ehemaligen Mitspielern und Gegenspielern aussehen? Also es geht da so ein bisschen darum, nicht um die Qualität von diesen Spielern, sondern ja, zusammen eine lustige Zeit haben, zusammen eine gute Zeit haben. Welche Spieler hattest du da im Kopf?
Nur vom FCB oder allgemein? Allgemein, alles klar. Also dann sicher mal den Develi, den Petric muss ich dabei haben. dann muss ich dabei haben den Asamoah von Schalke. Auch wenn er sehr schlecht Fußballtennis spielt, damit ihr das noch seht. Ja, dann sehr gut ist, ich muss den Neymar dabei haben. Dann haben wir es sicher noch lustig. Ich muss den Manuel Neuer dabei haben. Ich muss dabei haben auf jeden Fall den Majstorovic. Und dann muss ich noch dabei haben. Wer muss ich noch dabei haben? Ich muss noch dabei haben. Ich muss jemanden ernstes auch dabei haben, der die ganzen Vögel besachhalten kann. Ich würde sagen, dann haben wir noch dabei den Mladen Krstajic von Schalke, der dann uns ein bisschen kontrollieren kann.
Sehr gut. In diesem Fall, merci vielmals, Christian, für deine drei Fragen. Und noch gut, ganz einen schönen Abend und viel Spaß beim Hören dann.
Merci,
mach's gut.
Ciao, ciao. Ciao. Danke, ciao. Das ist mal eine Grümpel-Mannschaft. Meistorovic, ja. Das gibt aber viele Verletzungen.
Zuerst noch, ich denke, vielleicht ein bisschen offensiv, aber dann gegen Schluss hast du dich noch gerettet gehabt.
Sehr cool.
Ja, wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit. Stimmt, zwei, drei Punkte sprechen wir aber gerne noch an. Und das ist auf der einen Seite dieses kurze Intermezzo in Arabien, du hast es ja vorher schon angesprochen gehabt. Ihr seid nach nur ein paar Monaten dann auf Split schon wieder. Da würde mich schon noch wundern, warum ist denn auch nach so kurzer Zeit schon wieder zu Ende gewesen? Ich meine, wo du dort angewechselt bist, hast du davon erzählt, wie toll dass es dort ist und dass du dir da Zukunft kannst vorstellen, alles drum und dran. Aber am Schluss ist dann gleich nicht dazu gekommen.
Ja, nein, die Idee ist aber so gewesen. Darum habe ich auch ein bisschen länger unterschrieben. Die Idee war, dass wir auch länger dort bleiben. Und dann sind wir auch nach der Saison sind wir ganz normal in die Ferien. Ganz normal mit drei Koffern einfach mal ein bisschen versuchen zu genießen. Und dann hat das ein bisschen angefangen mit Hajduk. Und dann haben wir angefangen darüber zu reden, was wir davon meinen, vielleicht versuchen, meine Karriere in Kroatien zu beenden. Und dann ist es einfach nur eine Entscheidung gewesen, ja, eine Herzensangelegenheit. Versuche, dass ich vielleicht das erste Mal meine Möglichkeit habe, in Kroatien zu spielen. Speziell wie es auch mein bester Kollege ist aus Split. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir dann gesagt haben, dass wir die Möglichkeit haben, hat er angefangen zu brüllen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Emotionen da gewesen sind. Und es ist einfach ja, eine private Herzensangelegenheit gewesen, dass ich sage, ich hätte gern. Und das habe ich auch meinem Prinz von Shawab dann auch erklärt. Es ist einfach eine Entscheidung ja, vom Herzen. Ich würde gerne meine Karriere in dem Sinn bei Hajduk beenden, weil ich auch gewusst, wenn ich dann mit knapp 36 auf Kroatien gegangen, ist das nicht, dass ich nochmal drei Transfer nachher weitermache.
Könnte knapp werden, vielleicht, ja.
Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über die Zeit in Arabien. Ich habe es wirklich gut gehabt. Und ich glaube, dass das Projekt unglaublich gut und positiv ist. Es braucht Zeit, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es braucht auch uns Europäer, dass es dazu kommt, dass es stabil und auch wirklich gesund wird. Darum muss ich am Cristiano gratulieren. Nicht nur, dass er dort ist, sondern auch, wie er es macht, wie er es lebt. Und dass er vorausgeht, dann blöd gesagt, müssen wir den Rest im Folge. Und ich glaube, es ist ein gutes und ein positives Projekt, wo ich unheimlich viele besondere und gute Leute haben dürfen kennenlernen in weniger Zeit und dann auch Kollegen fürs ganze Leben.
Jetzt haben wir noch die zwei grössten Themen, wo wir mit Abstand die meisten Zuschriften dazu bekommen haben, haben wir noch oft. Gescheit, wenn wir sind, haben wir die natürlich am Schluss platziert. Und wie du jetzt sagst, du hast dann den Schritt nach Kroatien gemacht. Du hast aber in ganz, ganz vielen Interviews immer gesagt, du würdest gerne mal wieder im Jogeli auflaufen, zurück in die Region kommen, neben dem Scheck, wo er dann bei uns war, auch das in Interviews noch gesagt. Warum ist es nicht dazu gekommen?
Ich habe das gerade gestern am Valentin gesagt, wo wir mit ein paar Kollegen da waren. Ich würde es am liebsten, dass er jetzt kommt, dass er es sagt. Nein, wir haben einfach keinen Kontakt gehabt. Ganz einfach. Ob das meine Schuld ist oder von Seite aus von Basel, ob das kein Interesse war, oder, aber spielt keine Rolle. Das ist jetzt nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Wir haben einfach keinen Kontakt gehabt. Wir haben nicht miteinander geredet. Ja, ich habe es nicht einfacher oder besser können machen als sagen. Von meiner Seite aus meine ich. Aber ich verstand das, dass es ja, hat nicht sollen sein. Warum auch immer. Ein paar finden es schade, ein paar finden es gut, ein paar finden es komplett blöd, was auch immer. Spielt keine Rolle. Für alle hat es, glaube ich, Platz, ihre Meinung zu geben. Ich hätte es gerne. Oder ich hätte es mir vorstellen können, in dem Sinn, das haben die früher schon gesagt. Es hat dann einfach nicht mehr gepasst, oder wahrscheinlich, oder was auch immer. Und dann ist es leider nicht dazugekommen.
Ich glaube, vielleicht können wir ja gleich auch etwas zu dem sagen. Oder? Wir haben natürlich auch noch ein bisschen rumgelost bei uns und es hat uns auch ein interessiert. Also, es ist nicht so, dass wir da inhaltlich logischerweise mit unserem Sport, mit unserer Sportabteilung mitreden, wenn es um so Sachen geht.
Aber man geht vielleicht mal abfragen
vor dem Podcast. Aber wenn etwas passiert, werden wir natürlich in der Regel frühzeitig informiert, ja, dass man es kommunikativ aufgleisen etc. Nein, ich glaube, es ist natürlich auf jeden Fall ein Thema gewesen. Also jeder weiß, was du für einen unglaublichen Fußballer bist, was du auch für eine rot-blaue Vergangenheit hast. Und ich habe auch das Gefühl, wie du es gesagt hast, es hat nicht sollen sein oder es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich weiß nicht, ob das Timing ist ja auch immer entscheidend oder es muss wirklich passen. Man hat natürlich im Sommer 24 mit der Rückholaktion vom Scheck eine riesen, für FCB-Verhältnisse, eine riesen Big Bang gehabt, oder? Und eine riesen Übung gestemmt. Und dann war es irgendwie gar nicht realistisch gewesen, gerade so etwas Zweites quasi nochmal anzudenken in dieser Grössenordnung oder noch grösser oder wie auch immer. Also sehr schwierig. Ich glaube, es war ein bisschen das gewesen, oder? Natürlich war dein Name immer auch ein Thema gewesen in solchen Situationen. Ewig lang war es auch völlig unrealistisch gewesen, für den FCB überhaupt an das zu denken.
Nein, ich muss zugeben, vor Jahren zurück hatte ich sicher mal den Strelli mal angerufen. Aber es war noch ein bisschen ein Jahr zurück, wo man gerade auch richtig gut unterwegs war mit Sevilla. Da war es natürlich ein bisschen schwerer gewesen. Und ich kann verstehen, dass nachher auch verschiedene Wechsel gekommen sind beim FCB. Und ja, ich habe auch vor kurzem mal mit dem Pressi geredet, mit dem Dave. Und dann passiert es einfach ab und zu. Eben, wie du sagst, vielleicht ist das Timing nicht das Richtige. Die Umstände hin und her. Und dann kommt es dazu. Ich glaube, es ist allgemein nur vielleicht schade gewesen, dass man nicht allgemein im Austausch gewesen sind, ob es dazu kommt oder nicht.
Möglichkeiten ausloten, ob es
macht genau. Nichts. Wie gesagt, für mich, ich bin aber auch nicht böse, das wird auch nicht wechseln, was ich fühle für den FCB und viel weniger. Aber eben, ab und zu kommt es nicht dazu. Hat mir aber auch gesagt vor zwei Jahren, dass ich bei Hajduk aufhöre oder einfach nur mir überlege. Auf Kroatien gerade gesagt, aber eben, dann war es vielleicht das Timing, hat vielleicht gerade zusammengepasst. Und dann haben sie gerade zugeschlagen und vielleicht auch nicht nur das Timing für den Verein, auch das Timing für mich. Ich glaube, das muss zusammenpassen, das muss gerade richtig, und das hat jetzt in dem Moment bei Hajduk gepasst. Leider beim FCB nicht, aber okay, das kann passieren.
Auf dem Platz hat es nicht geklappt? Vielleicht ja eine Etage wie oben mit deinen Ausbildungen. Wer weiß, gibt es vielleicht doch mal einen Comeback im FCB?
Das weiss ich nicht, das kann ich nie ausschließen. Aber irgendwann mal muss ich sicher einen Kaffee nehmen mit dem Pressi, das ist auf jeden Fall so. Mit dem Ballen habe ich jetzt schon darüber geredet. Ich weiss auch die Funktion, die er hat beim FCB. Werden wir sicher in Kontakt sein, das auf jeden Fall. Ich werde auch versuchen, hoffentlich in näherer Zukunft mal versuchen, wieder ins Jockli zu kommen und dann einfach mal wieder dort sein. Und dann muss ich ein bisschen austauschen, ein bisschen über all die Zeiten lachen und hoffentlich ganz viele neue FCB-Siege feiern.
Jetzt ist noch ein Thema offen. Was denkst du, welches könnte das sein?
Das ist schwer, haben viel geredet.
Nein, es ist der Nationenwechsel natürlich.
Ah, ja,
und vielleicht, um hier auch noch ein bisschen Kontext dazu zu geben. Du hast eben, wie du vorher gesagt hast, lange in der U-Nazi von der Schweiz gespielt. Bist dann auch als Captain von der U17 und der Europameisterschaft. Hast am Anschluss von diesem Turnier dann auch einen Vertrag beim FCB bekommen. Übrigens, ich glaube, dort an diesem Turnier von Kroatien recht auf Kappe bekommen.
5-2.
Genau. Vielleicht ist das ja auch ein Mitgrund gewesen für den Wechsel. Aber nein, du bist noch auch in U21 noch für die Schweiz aufgelaufen sogar. Und also ich kann das, glaube ich, so offen sagen, durch die Zuschrift, die wir bekommen haben, es gibt immer noch den einen oder anderen, der das dir schon noch so ein bisschen übel nimmt, dass du den Wechsel so gemacht hast. Und auch ich als Junge dazu mal bin sehr enttäuscht gesehen, dass wir die natürlich nicht im Schweizer Nazi-Trikot gesehen haben. Wie schaust du auf diesen Entscheid zurück? Oder hat es da auch einen Schlüsselmoment gegeben, der für dich entscheidend war, um diese Entscheidung zu treffen?
Ich tue das auch gerne erklären und ich verstand auch deine Meinung und habe das auch heutzutage und vielleicht auch für immer sehr viele auch ein bisschen, ja, vielleicht sogar auch hässig sind mit
hässig
mir.
Hässig
machen wir
nicht.
Macht nichts, ist auch okay. Oder ein bisschen böse sind auf mich, ist auch okay, überhaupt kein Problem. Verstand ich auch, war ich vielleicht auch in dieser Situation auch so. Einfach ein bisschen zu erklären, ich bin in der Situation gewesen, ich habe sogar zweimal das Aufgebot bekommen vom Kübi Kuhn, für die Anazi, im dritten und im sechsten Monat. Und ich glaube, es war einfach ein Moment der gewesen, wo vielleicht die Verbindung zwischen mir und dem Kübi hätte besser sein müssen. Weil für mich war es nie eine Entscheidung gewesen gegen die Schweiz und für Kroatien. Und ich habe ganz klar auch meinen Eltern gesagt, ich will mit euch nicht darüber reden. Hätte ich es wahrscheinlich müssen, offiziell im dritten Monat entscheiden, hätte ich wahrscheinlich für die Schweiz gespielt. Das ist ganz klar so, weil ich bin nicht daheim angekommen und habe gesagt, was soll ich machen? Soll ich hier spielen? Es geht nicht um das. Oder was viele gesagt haben, ja, aber sportlich ist es doch besser. Nein, es geht nicht um Sportliche. Da geht es um was einen fühlt. Es ist viel, wenn einer muss, mit ganzem Respekt will ich sagen, zwischen Andorra und Brasilien entscheiden. Du spielst nicht für Brasilien, weil Brasilien hast die Möglichkeit, Weltmeister zu werden. Und mit Andorra wird es ein bisschen schwerer. Wenn du dich fühlst, dass du aus Andorra bist, spielst du für Andorra, nicht für Brasilien. Das ist meine Meinung. Und wenn ich im dritten Monat, im März, hätte entscheiden müssen, hätte ich wahrscheinlich für die Schweiz gespielt. Was dann passiert, wie wir vorher über das Timing geredet haben, kommt ein bisschen das Timing zusammen. Mein Wechsel zu Schalke kommt alles ein bisschen zusammen.
Die Bindung zum Trainer ist ja noch schon mal angesprochen.
Slaven Bilic hat wirklich unheimlich Gas gegeben. Ich glaube, es sind vielleicht 7, 8 oder 10 Mal sogar in Basel gewesen. Ist dann sogar bei mir daheim auf einmal auf der Tür der Tür. Slaven Bilic sagt, wow. Dann sage ich, Köbi, wo bist du? Köbi! Nicht, dass er schuld ist. Nicht so. Ich will nicht so erklären. Nur, dass ich sage, einfach, die Verbindung ist dann da auf einmal richtig gross geworden. Und da habe ich sie so ein bisschen wie vermisst. Ich kann mich noch erinnern, dann waren die Super League Awards, wo ich 2 Preise bekommen habe als bester Goal von der Saison und als auch als bester junger Spieler. Und dann war Danazi da. Und dann sind noch ein paar Spieler zu mir gekommen, spiel mit uns, dann fängt das schon wieder an, weißt, wenn das ein bisschen spielt. Ich habe mich immer noch als kleiner Bub gefühlt, zwischen den Grossen. Weißt, und dann das Gefühl ist dann wirklich sehr, sehr nah und eng mit Kroatien. Und dann eben kommt das Timing zusammen, dann mache ich den Wechsel zu Schalke und dann einfach ja, muss entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ich mache den Schritt komplett und tue dann auch in Zukunft für Kroatien spielen. Aber eben, ich würde am liebsten jetzt, wenn wir hier auch bei der UEFA sind, gerade zum Präsidenten raufgehen und ihm sagen, bitte mach eine Regel rein, dass in Zukunft nie, aber wirklich nie ein junger Spieler in der Situation ist, wo ich gewesen bin.
Das heisst, du müsstest dich ab der U-Nazi entscheiden, für wen du spielst, oder was wäre für dich die Lösung?
Ich kann auch verstehen, vielmal passiert es, dass nie einer in der U-Nazi spielt und direkt einfach, dass man so jung wie möglich sollte alles klar haben. Das ist gut für den Jungen, es ist gut für die Verbände und es kann nur helfen. Weil wenn eben das der Moment kommt, sagst du, ja, aber wenn der nie in der A-Nazi einen offiziellen Match gemacht hat, dann kann das auch noch mit 30 der Fall sein. Und mit 30 zu entscheiden ist ein bisschen einfacher als mit 19.
Ja.
Und ja, also ich würde am liebsten, dass es ich weiß nicht wie.
Ja, das ist wirklich schwierig. Das ist schwierig.
Irgendwie, dass man so schnell wie möglich einfach Klarheit hat, dass der Junge nicht muss entscheiden, dass der Junge nie in die Situation kommt. Und vor allem auch, dass die Verbände Klarheit haben, ja, welchen Weg sie mit den jungen Spielern gehen. Aber eben ganz klar, nie, wirklich nie eine Entscheidung gegen die Schweiz, nur eine Entscheidung für Kroatien, wenn ich die 3, 4 Jahre zurückschaue, wo ich eben die Kollegen habe mit dem Jan Sommer, wo ich heutzutage noch Kontakt habe mit dem Skeli Gashi, hat mit mir zusammen mit der Nazi gespielt, der Fabian Stoller, mit dem habe ich heute noch Kontakt, mit dem Igor Djuric von Lugano. Das sind heute, das sind meine Kollegen für das ganze Leben. Und das wird sich nie ändern. Und darum, auch jetzt, wenn die Schweizer Nazi spielt, ich schaue zu. Ich bin Schweiz-Fan, wo der Federer noch gespielt hat. Ich bin Federer-Fan gewesen. Und das wird sich nie ändern. Wenn etwas unterwegs ist mit Schweizer Sportlern oder was auch immer, bin ich immer voll dabei.
Sehr gut, jetzt gebe ich dir schon mal die Abschlussfrage, aber ganz kurz, wir müssen einfach noch den WM-Finale ansprechen. Also wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre ich hässig auf mich selber. Du hast mal auch in einem Interview gesagt, du hast nie wieder eine Wiederholung von diesem Spiel eingezogen. Aber was ist das?
Hast du nicht vorbereitet vom WM-Finale, oder?
Nein, nicht. Wir werden uns nicht einziehen. Aber es ist also eine tiefe Wunde, die es bei dir hinterlassen hat, oder?
Auf eine Art und Weise eine tiefe Wunde, dann auf eine andere eine riesen Stolz. Weil ich das Gefühl hatte, dass die ganze Welt Kroatien-Fan war.
Ich auch dort. Also das ist unglaublich. Ein Land glaub, mit 4 Millionen Einwohnern im Finale.
Ich glaube, vor allem auf die Art und Weise, wie wir zu dem Finale gekommen sind. Jetzt nicht nur wegen der Verlängerungen, Penalties hin und her. Wenn man zum Beispiel sieht, wie wir... das habe ich ganz gut. Wenn man zum Beispiel sieht, ich glaube, das ist ein bisschen die Situation für mich vom ganzen Turnier. Wenn man sieht, wie wir das zweite Goal gegen England mit einem Fotograf mitfiebern. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, der Mandschukic macht das Goal, läuft zu der Eckfahne, wir kommen alle auf ihn oben drauf und das war der Fotograf, ich glaube, ein Mexikaner. Und wir haben den umgehauen. total begraben.
Mädchen zeigt man bei uns.
Zwei, drei Kameras umeinander geflogen, ganzer Laptop, alles verboten. Haben wir ihn angefangen zu küssen, zum Atmen. Haben wir ihm sorry gesagt, tausendmal. Alles Mögliche. Und ich glaube, das ist eine Situation, die einfach gezeigt hat, das ist boah, brutal. Und die Emotionen, die wir haben dürfen erleben bei dieser WM, obwohl nachher die Wunde unglaublich gut, wenn du dann am Schluss neben FIFA-Präsident musst durchlaufen und siehst den Ski von dem Riesenpokal. Und dann darfst du nicht mal anlängen. Du musst einfach weitergehen. Ist hart. Aber nachher hast du einen riesen Stolz, was du geschafft hast. Eben, wie gesagt, ich glaube, wir haben es ganz Welt gegen Frankreich gewesen. Es hat nicht Kroatien gespielt. Ich glaube, es ist einfach, wie viele Millionen auf der Welt sind gegen Frankreich gewesen. Und ich glaube sogar, einige Franzosen sogar sind ein bisschen. Sind ein bisschen und nein, es ist einfach, ja, dass der Stoff ein Teil sein vom grössten oder unglaublichsten Match ist schon brutal für eine Nation mit knapp 4 Millionen. Ich glaube, noch ein bisschen spezieller. Und, aber ja. Auf jeden man kann es auf die Art und Weise sehen. Unheimliche Wunde, aber riesen stolz und ja, einfach happy. Du bist happy, du bist glücklich und das kann dir niemand nehmen.
Sehr gut. Da haben wir das Thema wenigstens noch abgeguckt. Sehr wir haben gut. Viel zu viel anders ausgelogen. Ich glaube, du musst auch mal noch ein Comeback geben bei uns im Podcast.
Sehr gerne.
Weil wir nicht drum herum.
Im Jockeli. Das nächste Mal im Jockeli.
Ja. Tipptopp, abgemacht.
Dann kommen wir jetzt zu den Abschlussfragen.
Jetzt
oder?
Kommen wir diesen von der Community. Haben wir alle über Instagram und X und so gesammelt.
Allerdings, vor den Abschlussfragen, Ivan. Live im Jockeli haben wir es jetzt nie geschafft, zwar, aber immerhin haben wir doch ein kleines Präsent noch für dich mitgebracht, für unsere Hörerinnen und Hörer. Du nicht beschrieben, es ist ein schönes neues FCB-Trikot mit deiner alten FCB-Nummer, im 17. mit deinem Namen. Ich glaube, leider ohne die Zeichen auf dem C. Oder was
die gibt's bei uns
das
nicht.
Das ist leider runtergegangen, aber es soll gelten. Nein, das ist danke. Auch eine Farbe, unser diesjähriger Trikot, wo dir geläufig sein grundsätzlich, oder? Was ein bisschen in die Richtung geht.
Sehr, sehr.
Das tun wir dir sehr gerne überreichen. Schon mal ganz kurz vor dem Abschluss. Danke. Sehr gerne. Wir werden es nachher noch abklatschen, yeah. Aber das ist ein kleines Mitbringsel von uns an dich. Wir hoffen, es gefällt. Und dann haben wir hier
mit dem Schlaf jetzt oben.
Wie sich es bei der UEFA gehört, haben wir hier so Loskugeln, wo wir noch ein paar von der Community eingereichte Fragen ziehen.
Ich habe mir dann als Gegenleistung sozusagen letzten Sommer vom Kollegen, der ins Blitz war, auch ein rot-blaues Rakitic-Trikot bestellt. Ja, das hat schon gebraucht.
Das ist geil.
Also, die erste Frage, die ich hier gezogen habe, ist: Als was oder wo würdest du heute wohl arbeiten ohne deine Profikarriere? Also was wäre aus dir geworden,
Profifußballer? Also ich habe meine Lehre angefangen als Hochbauzeichner bei Herzog und Dümmerung. Bei der Chef vom schönen Stadion von uns. das auch dank der Gigiori. Sie hat das zusammen anbekommen, wo sie mitbekommen, dass sie eben als Hochbauzeichner will die Lehre anfangen, hat sie gerade gesagt, da bin ich, bei Schacken. Und wahrscheinlich hat die Lehre sonst fertig gemacht und hat wahrscheinlich oder sogar ganz sicher neue Campus eingezeichnet.
sehr gute Frage, da braucht es keine weitere Nachfrage.
Nein, es ist abgeschlossen, abgerundet, würde ich meinen.
Würde ich sagen, genau. Campus baut und dann der Werni Mock.
Genau, der Werni hat bei mir sicher eine Statue.
Glaubst du, dass du in den Augen des Weltfußballs underrated bist?
Bin ich froh, kommt die Frage. Die habe ich mir selber eben notiert gehabt, die hätte ich auch gerne noch eingebracht, aber das jetzt kommt super.
Ja, ich selber darüber, die Antwort ist ein bisschen schwer.
Dann so ich weiß. Ja, es ist wirklich so. Also, Entschuldigung.
Ich glaube es eben nicht, ehrlich gesagt.
Du glaubst nicht, du glaubst, dass man den Namen Rakitic in dem Sinn genug Anerkennung im Weltfußball schenkt? Ich glaube das eben nicht.
Mehr darf es immer sein, natürlich. Aber ich glaube, die Leute verstehen schon. Also, die wirklich etwas vom Fußball verstehen und die Karriere verfolgt haben und so. Dass das durchaus gesehen wird. Dass
ich glaube, man kann es sehen auf eine Art und Weise, wie man will. Ich kann mich noch erinnern, José Mourinho hat mal ein Interview gegeben vor ein paar Jahren nach einem Match, nach einem Champions League Match, dass er nicht versteht, dass ich wahrscheinlich der underrated Spieler bin auf der Fußballgeschichte. Und wenn das so ein Trainer und so ein Kenner von Fußball sagt, hat das sicher etwas. Ich habe mich nie gross mit dem beschäftigt. Ich einfach wollte als Mannschaft erfolgreich sein. Ich hatte am liebsten noch 3-4 von denen gehabt. Und das ist das, was mich dann beschäftigt. Und das ist das, was mich auffrisst. Ich will nicht die individuellen Titel haben. Ich will nicht Torschützenkönig werden, aber am Schluss Dritte sein. Das habe ich nie wollen. Das macht keinen Spass. Aber wenn man schon das fragt, hat es wahrscheinlich etwas. Ja. Aber ja, ich habe mich nie groß mit dem beschäftigt.
Wegen dem nochmals zu gewinnen, oder so, habe ich das richtig verstanden, dass du mal gesagt hast, wenn der Neymar nicht gegangen wäre von Barcelona, glaubst du, hätte man noch mehr können gewinnen?
Ganz sicher. Und
das ist einer von deinen Top glaub Fußballer, gell, wo du
spielst. Das ist, wenn du Fußballmanager spielst und wenn du die Mannschaft anfängst zusammenzustellen, der als Erster bringst, ist Neymar. Der ist immer in meiner Mannschaft. Nicht nur als Spieler, auch als Typ.
Und wenn er die Freude,
alles,
Dampf irgendwie auf den Platz gebracht hat, oder?
Das, was ich auch sage, zum Beispiel mit Lamine, wo viele eben jetzt stört, wie er am Tanzen. Wenn er so weiter spielt, lass ihn tanzen. Wenn der Neymar hat müssen tanzen, dann lass ihn tanzen. Und darum für mich, Neymar ist ganz klar über allem. Und ich bin überzeugt davon, wenn er auch geblieben wäre, wäre es auch für ihn persönlich viel, viel besser gegangen. Das habe ich ihm auch gesagt, ganz viel Mal.
Host Maxi, eine Abschlussfrage
haben wir noch. Aber was auch noch bei vielen Fußballern der Fall ist, wegen dem Underrated, vielleicht wenn du für eine größere Nation gespielt hättest, hat der Fall auch noch mal anders ausgesehen. Das ist ja ein Argument, das oft angeführt wird in dieser Diskussion.
Aber ich glaube, es ist ja das leider, aber das ist so. Und das wird auch nie einen ändern.
Das ist so,
eben. Wir können da über das stundenlang darüber reden. Das ist ganz klar, es ist anders. Der Pass spielt auch mit. Das ist so. Wenn jemand auch mit den Werbeverträgen anfängt, wenn jemand ein Deutscher ist, ein Franzose, Italiener, ein Brasilianer, sieht das ganz anders. Das ist so. Das ist Tatsache. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drum reden, aber das wird auch nie einen können ändern.
Ja, absolut.
Stundenlang reden ist ein gutes Stichwort. Wir könnten stundenlang reden, aber wir haben die schon viel zu lang zurückgehalten und der Skelli wartet schon vor dem heißen Spaghetti-Teller. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Kannst du uns ein paar Tipps für Ausflüge rund um deine Heimat Möhlin nennen?
Wow.
Und welche Orte würdest du gerne selbst mal wieder besuchen? Also es geht jetzt um Möhlin zum Abschluss.
Das ist noch schön.
Das ist ein guter Abschluss.
Das ist schön. Das ist wirklich schön. Und für mich der beste und einzige Ort, oder der beste Ort ist meine Schule, Steinli. Da ist auch die ganze Fußballanlage. Meine Schule ist dort, mein Spielplatz.
Handballhalle.
Wir haben sogar zwei jetzt. Ja. Wir haben richtig gute Plätze. Ich bin auch gerade noch, jetzt bevor wir hierher kamen, in Kontakt mit dem Sportdirektor von Möhlin. wir haben den Steinli Cup.
Ja.
Wo ich jetzt auch wird relativ aktiv mit reingehen. Wo ich auch weiss, dass der FCB auch immer mit dabei ist. Also der Steinli Cup wird jetzt auch vielleicht ein bisschen umbenannt.
Exklusiv.
Und ganz klar Steinli. Wir müssen zu der Steinli-Anlage gehen, zu der Schule, zum Fußballplatz, zu der Sporthalle. Und immer. Das würde ich am liebsten jetzt gerade jetzt von hier am liebsten ein bisschen dort hingehen.
Gut.
Sehr schön. Ja, ich
glaub, dann sind wir leider am Ende von der Episode angelangt. Ich glaube, wir hatten für Stunden noch ein bisschen in der Hinterhand gehabt. Das gibt ein Comeback, hundertprozentig.
Sehr gerne.
Zuerst zu dir, Roman. Schön, bist du dabei gewesen. Schön, danke, hast du den Weg auf Nyon auf dich genommen.
Ja, für den Podcast. Ihr auch, danke.
Und grosses Merci geht natürlich an dich, Ivan. Schön, bist du heute im Podcast mit dabei gewesen und hast du trotzdem das ganze Programm hier in Nyon Zeit für uns genommen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Auch die ganzen Vorbereitungen via WhatsApp.
Ja, genau.
Ist uns immer ein bisschen unrecht gewesen, aber wir haben gedacht, wenn du schon mal wieder in der Schweiz bist, müssen wir die Chance packen. Und ich muss natürlich auch ein grosses Lob aussprechen, nicht nur jetzt, sondern auch für das Rotblau-Magazin zum Beispiel, wenn wir den angeguckt haben. Ich weiss gar nicht, woher, wer mir mal deine Nummer gesteckt hat. Ich weiss es einfach.
Der Pippi vielleicht, wenn er mal angelötet hat.
Ja. Ali, irgendjemand. Jedenfalls ganz grosses Dankeschön. Du bist wirklich immer extrem offen und bereit, um hier mitmachen.
Das immer sehr gerne.
Unsere Fans vor allem,
glaubst du. Nein, immer sehr gerne. Ich muss Danke sagen für mich. Allein schon das ist brutal. Danke, wie gesagt, wir sind in Kontakt. Immer wieder gern. Das nächste Mal vielleicht im Jockeli oder in Kroatien, wer weiß.
Einladung steht, um mal ins Jockeli zu kommen. Danke. Ich glaube, die Leute würden sich sehr freuen, die man jetzt sieht, sei das jetzt im VIP oder in der Kurve.
Eine Halbzeit in der Kurve,
Halbzeit. Wenn wir runter an,
genau.
Wir
das war doch etwas.
Das ist tiptop. Das kriegen wir doch sicher an. Nein, danke vielmals.
Merci vielmals.
Dann hoffe ich natürlich auch, dass den Leuten daheim die Erfolg gefallen hat mit dir, Ivan. Und danke nochmal an unseren Presenting-Partner Feldschlössli und bis zur nächsten Folge vom FCB-Podcast 1893. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ah ja. Also jetzt Bierlein. Nein, komm.
Ah, dann nehmen wir noch den Bierlein.
Also sehr gut.
Es ist Kriegen.